Wie lief das denn genau? Seid ihr wirklich zweimal die ganze Strecke, so wie wir die gefahren sind, da runtergefahren? Und wie lief das dann irgendwie ab?
Nee, eigentlich die ganze Wahrheit ist noch viel verrückter. Wir waren exakt dreimal unten, ja.
Wir haben dann Schradi irgendwann mal angerufen und gesagt, er soll jetzt mal ein Bier bringen. Oder wie lief das im Bus? Wenn alle gleichzeitig was trinken wollen, dann bist du ja ganz schnell am Laufen, oder?
Das war sehr, sehr anstrengend, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wie gesagt, ich würde mal sagen, es lief so flüssig wie der Verkehr. Und das war im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung, diesen Stopp zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Akku von der Drohne, der hat schier aufgegeben. Ja.
Ja, der war bei 50% und die Brücke ist relativ lang, das sieht man auch
Ja.
im Video. Und da war die Drohne schon einmal oben und wir so, oh, was passiert jetzt hier? Warum kommen die nicht? Und
Ja.
das war schon,
Und die
aber
Sonne
auch
ging gerade
da
weg. Wir hatten gerade
komplett zu, das
Sonnenuntergang.
Licht ging auch weg, genau, das
Ja.
Licht ging auch noch weg, das kam auch noch dazu, aber man sieht es im Video nicht an. Im Gegenteil, ich glaube, das war gut, dass wir die Pause gemacht haben, weil die Lichtstimmung ist, glaube ich, echt schon sehr, sehr
Die
gut
Sprachial,
gewesen.
also das werdet ihr sehen, die ist brachial. Und das kann man so sagen. Eine ganz verrückte Situation. Ihr kamt ja dann raus aus dem Club. Also ich kam eben dann mit Mörsch da an und dann waren da keine Leute, die waren alle weg. Also da standen vielleicht drei Gäste. Und wir so, sag mal, wo sind die ganzen Leute hin? Und
Ich habe gestern noch mit einem gesprochen von der Firma Endeking und der sagte auch, also auf den Videos kommt das gar nicht so
Ja.
rüber, wie das eigentlich vor Ort war.
Wie
Also
beim
zumindest auf die, die man
Festival.
jetzt gesehen hat, die Leute
Ja.
jetzt gefilmt haben, weil es
Ja.
einfach dieses, das war einfach perfekt. Also das kann man nicht besser machen.
Und,
Nee, warte mal, der O-Ton war vom Jan. Wenn du auch so bescheuert fährst wie er, fahr ich lieber. Bild?
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas, was hast du für einen schönen Helm auf?
Warum liegt hier? Ah, nee, das war was anderes. Ja, warum dieser Helm? Dieser Helm hat eine Geschichte. Und worum es hier geht, warum da KSV, Knumox und bewusst besonders drauf steht und obendrauf Gartendesign. Darum geht es natürlich gleich in der Folge. Wir werden mit dem Benedikt Schradi hier ein Interview aufnehmen und nehmen euch so ein bisschen vorab, bevor unsere Busreihe hier losgeht und unsere Podcast-Tour-Reihe mit
Genau.
auf diese Reise. Was war es für eine Reise? Was haben wir erlebt?
Also genau, also ursprünglich sollte ja Josh noch mit dabei sein, der ist aber heute oder gestern Abend frisch Vater geworden. Weiß jetzt
Herzlichen
nicht genau
Glückwunsch an
wann.
der Stelle.
Herzlichen Glückwunsch, deswegen verständlicherweise nicht greifbar heute. Freuen wir uns sehr für ihn. Ganz, ganz toller Mensch. Also ich habe ihn jetzt auch, es war die Kroatien-Tour von Knumox KSV bewusst besonders. Und ihn da auch erst kennengelernt und wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit und sehr, sehr offen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass jetzt der Nachwuchs da ist für ihn. Genau, und die Reise war ja quasi die Kroatien-Tour. Hat man wahrscheinlich bei Instagram auch schon bei uns ein bisschen verfolgen können. Ihr habt jetzt die Folge am 15. Mai gehört beim Dominik. Da sind wir auch schon auf dem Weg zum Treffpunkt mit den Bussen. Da gehen wir auch kurz drauf ein. Aber jetzt haben wir uns gedacht, bevor jetzt die einzelnen Folgen kommen, die wir vor Ort aufgenommen haben, haben wir jetzt nochmal eine zwischengeschoben. Bei der Veranstaltung selber war das schwierig, mit Benedikt zu sprechen, weil er natürlich komplett unter Strom war. Warum, das hört ihr auch natürlich in dieser Folge jetzt. Also wir haben erstmal so einen groben Abriss euch gegeben, wo wir einmal durchgehen, was ist passiert, warum das Ganze überhaupt, welche Leute, wie ist das gekommen, welche Schwierigkeiten gab es. Also bekommt ihr, glaube ich, einen sehr, sehr coolen Einblick, so als Intro in die Folgen, die da mitkommen und kann man immer auch zurückgehen. Und wir haben jetzt keine klassische Videofolge gemacht, sondern haben uns dazu entschieden, dass wir einfach das Video, was dabei entstanden ist, einfach als Dauerschleife abläuft. Da hat man, glaube ich, einen ganz coolen Impressionen-Kick noch zusätzlich zu
Ja,
dem.
also ich schaue, dass ich so zu so ein paar Stellen, glaube ich, noch ein paar Videoschnipsel reinbaue von den Situationen. Das schaue ich schon, wenn ihr das hier schaut bei Spotify oder YouTube. Das Intro, ihr seht uns ja jetzt gerade, wenn ihr das Video guckt, mit den Helmen auf. Aber wir wollen natürlich auch einmal noch kurz über die Personen nochmal sprechen, die wir hier interviewt haben. Für die, die den Benedikt nicht kennen: Benedikt Schradi ist Geschäftsführer der Firma Knumox. Knumox machen Gartendesign, stehlen aus Glas für den Garten. Und er hat auch eine Vorgeschichte als Gartenlandschaftsbauer bzw. als Inhaber einer Gartenlandschaftsbaufirma. Da haben wir jetzt gar nicht natürlich in dem Gespräch drüber gesprochen. Mhm. Er macht aber jährlich diese Reisen. Für mich war das die allererste Reise mit Knumox und an der Stelle auch direkt eine Reise, die mit zwei weiteren Veranstaltern da organisiert wurde. Und musste sagen, dass das für mich natürlich ein Horizont war, den hatte ich vorher nicht. Und danke nochmal Tobias dafür, dass das natürlich irgendwie klappt, also dass wir das hier machen, und danke dem Vorstand, dass wir das hier überhaupt alles ermöglicht bekommen haben. Heißt, wir haben natürlich vorher uns Technik geholt, mussten Technik dazu kaufen. Es gab eine, nicht nur eine Powerbank, sondern das quasi in 10-mal größer, eine Powerstation, mobile Akku, wo wir unser Mischpult mit betreiben konnten, Mikrofone, Kameras, alles Mögliche, damit wir euch diese ganzen Folgen ermöglichen konnten.
Ja, und dann noch ein Geocapture, der Bus, das war auch noch ein Thema, wo fahren wir mit, das erzählen wir auch gleich in der Folge nochmal, wie das gelaufen ist.
Du musst ein bisschen näher ans Mikro.
Achso, erzählen wir in der Folge gleich auch noch, wie das gelaufen ist mit dem Bus, wo wir den herbekommen haben von Geocapture, wie das alles war.
Genau.
Und was da alles so mit reinspielt, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass wir das so machen dürfen, und deswegen auch nochmal großes Dank an unsere Firma Dataflor, an den Vorstand Christoph Honig und Matthias Gerke, dass das möglich war.
Genau, danke an Geocapture, an Friedhelm Brügge, an den Jan, der mitgefahren ist. Danke an alle Gäste, die dabei waren und gesagt haben, wir melden uns da zu diesem komischen Projekt an, zu diesem Podcast. Viele wussten nicht mal, was das überhaupt ist, haben sich trotzdem angemeldet. Wir konnten leider nicht alle interviewen, die sich dort angemeldet haben, haben aber deshalb natürlich auch ganz, ganz viele tolle, ja, potenzielle Termine, potenzielle Folgen, die wir noch nachholen werden. Dazu aber später mehr. Und ja, ich würde sagen, so als Einstieg für unsere Tour wünschen wir euch hier, euch allen ganz viel Spaß beim Zuhören.
Genau, viel Spaß beim Zuhören und schaut euch auch die Videos an. Sehr gut, das hat ja jetzt schon mal viel, viel besser geklappt als der Versuch, den wir schon mal probiert haben.
Genau. Das stimmt. Ja, damals mit dem Thorsten Heidenmüller, mit dir, hatten wir es schon mal probiert, und da hat es leider echt nicht funktioniert.
Aber bin ich denn zu hören, weil meine Tonspur sieht so leise
super,
aus?
Super, super, bist du zu hören.
Nicht. Ja, ja,
ist okay.
Super. Das hört sich, wie wenn du neben mir sitzt, hier sogar besser eigentlich, ja.
Okay.
Ich muss mal kurz ein Foto machen von Gartendesign. Der freut sich, weil sein Logo überall, heute ist er beim Gartenfriseur mit seinem Logo drauf.
Ach so.
Hier, überall.
Ja, der ist. War das eigentlich so eine Guerilla-Aktion, oder?
Ja. Yeah. Also, das heißt Guerilla-Aktion.
Also, er hat die Helme gesponsert, oder wie?
Er hat die Helme gesponsert, genau.
Aber ich hatte gesehen, dass nicht auf jeden Helm sein Logo drauf war. Also, ich habe mir extra eingenommen, wo das drauf war.
Ja, weil irgendwann sind die dann immer dazu gekommen, das noch drauf zu machen.
Ja.
Das war so eine Nacht- und Nebel-Aktion, also die Logos da drauf zu machen.
Ja.
Und da ja dann der Klavierspieler auf einmal noch kam, ist dann die Zeit woanders hängen geblieben.
Ja, gut. Das ist ja verständlich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das so zu machen.
Ja.
auf jeden Fall. Aber können wir ja nachher mal drauf eingehen im Podcast. Die Helm-Geschichte ist eigentlich ganz witzig, wenn ihr Bock habt. Ich soll euch übrigens liebe Grüße sagen vom Josch.
Genau. Ja, wir haben es gerade gelesen, dass der Papa geworden ist.
Ja, genau.
Wow, ganz toll.
Ja, mega. Das wäre fast der Wehen gehabt am Hauptabend. Der wäre fast losgefahren.
Wow.
Ja, das finde ich schon krass, dass es jetzt so zwei Wochen, nachdem wir wieder hier sind, dass das dann, das ist schon knapp getimed alles, ne?
Ja, war auf Mallorca auch so bei mir. Aber so wird man es nicht mehr machen.
Okay.
Genau.
Nachher ist man immer schlauer.
Genau.
Ja. Du, Benedikt, ich würde vorschlagen, wir starten mit einer Schnellfragerunde. Oder hast du noch irgendwelche Sachen vorab?
Nee, passt.
Okay, wir haben das ja. Es war gerade wieder ein Störer drin.
Störer, okay. Oder?
Ja, aber eigentlich was. Ich glaube, das passt schon. Okay, also wir haben ja auf der Tour mal was eingeführt, wo ich ehrlich gesagt, Tobias, noch nicht weiß, ob wir das bei jeder Folge wirklich machen. Aber ist es ganz lustig. Und um dich mal irgendwie schneller kennenzulernen für die Leute, die dich noch nicht kennen und für die Leute, die dich jetzt vielleicht auch noch näher kennenlernen möchten, haben wir uns ein paar Schnellfragen ausgedacht. Mhm. Und ja, freuen uns. Du kannst natürlich kurz oder auch lang antworten. Das liegt dir ganz frei. Erste Frage. Kreatives Chaos oder klarer Plan?
Die Frage kannst du ja selber beantworten. Eins.
Darüber reden wir heute.
Ja. Ah, okay.
Ja. Dann mache ich mal mit weiter. Laptop oder Notizbuch?
Weder noch.
iPad oder?
Ja, Kopf.
Kopf, okay.
Benedikt, was motiviert dich jeden Tag?
Aufzustehen und was zu bewegen.
Und was motiviert dich daran, aufzustehen?
Morgens aufzustehen und was zu bewegen. Also quasi erstmal mich aus dem Bett rauszubewegen und dann was anderes zu bewegen.
Ach so, das ist schon Motivation genug.
Also meistens folgt der Geist dem Körper.
Ja.
Okay. Die beste Entscheidung in deiner bisherigen Karriere?
Gibt's denn? Die beste Entscheidung ist eine Entscheidung. Und
also jede beste, Entscheidung war die beste, oder?
Das werden wir erst in 20 Jahren wissen.
Okay.
Aber jede Entscheidung ist eine Entscheidung und ob es die beste ist, das ist immer schwierig, das jetzt sofort zu sagen. Und die beste Entscheidung gibt's nicht. Hauptsache eine Entscheidung.
Okay, und gab's vielleicht was, wo du heute sagst, oh, damals vor 20 Jahren war das meine beste Entscheidung?
Also die beste Entscheidung, die ich sagen kann, ist in die grüne Branche zu kommen. Das war definitiv die beste Entscheidung. Nicht die bequemste im Nachhinein gesehen, aber die herausforderndste und die tollste Entscheidung.
Du bist Hobby.
Ach so.
Du bist dran. Dran. Ja. Okay. Was hast du ein persönliches Motto, Benedikt?
Machen.
Okay. Dann machen wir eine ganz andere Frage. Wen würdest du gerne mal auf einen Kaffee treffen?
Die Angela Merkel.
Okay, spannend. Warum?
Wenn mich das brennend interessiert, also wirklich brennend interessiert, was sie gerne noch umgesetzt hätte und was sie nicht umsetzen konnte und warum sie es nicht umsetzen konnte.
Okay.
Ich glaube, das wollen viele Leute wissen. Ja, du, Benedikt, wir sprechen heute über einige Antworten aus diesen Fragen. Und zwar eine Mischung einmal aus dem kreativen Chaos und natürlich, warum du dich hier für die grüne Branche entschieden hast. Und tatsächlich, was du durch diese Reise, bei der wir auch teilnehmen durften und ein Teil waren, was du der grünen Branche zurückgibst. Und wir nehmen dich da als Organisator und als Veranstalter da hier ans Mikro, aber du warst ja dieses Jahr nicht ganz alleine Veranstalter. Vielleicht nimmst du uns einmal vorab mit, wer war der Veranstalter und wie kam es dazu?
Genau, eigentlich einfach erklärt. Das war dieses Mal ja etwas anders wie ansonsten. Ich habe den Josh vor, glaube ich, gut zwei Jahren kennengelernt. Und wir haben uns relativ schnell auch gut verstanden und haben dann gesagt, hey, wir müssen was Cooles zusammen machen. Ja. Und der ist ja eben in dem Showroom, wo die KSV mit drin ist, die ja da diesen Naturstein verkaufen. Promoten. Und irgendwie haben wir dann sofort gewusst, das ist die Location, da müssen wir was zusammen machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann mit der KSV gesprochen, dass wir da was auf die Beine stellen.
Also der Josh von Bewusst Besonders,
genau,
und Josh von KSV Besonders. Naturstein. Ne?
Ja. Korrekt.
Und genau, das heißt, ihr habt euch getroffen und gemerkt, das passte und wolltet was organisieren. Und wie seid ihr dann, klar, wegen dem Steinbruch dann letztendlich auf Kroatien gekommen? Oder was war so der Ursprungsgedanke?
Ja, also ich glaube, so was uns alle drei da verbindet, ist, dass wir alle eine sehr große Affinität zu Natursteinen haben. Eben auch die Liebe zur Natur, wenn man in dem Fall Liebe sagen kann, aber ich sage es jetzt mal einfach so, auf Englisch würde man wahrscheinlich Passion sagen. Also wir haben einfach Bock auf Naturstein so. Und das ist das, was uns da alle drei verbindet und besonders mich und der Josh, obwohl der ja eigentlich nicht aus der grünen Branche kommt. Aber wie gesagt, der eben mit seinem Holz, mit seinem Metall und auch Naturstein, das er als Platten hat für die tollen Tische, eben da total auch einfach naturverliebt ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, da haben wir gesagt, lass uns was starten.
Okay, also hast jetzt gerade schon gesagt, der Josh selber kommt nicht aus der grünen Branche, sondern ist dann eher, was ist er von der Ausbildung her?
Also total verrückt eigentlich. Er ist Bauingenieur und hat auch nochmal ein Studium draufgesetzt und ist dann irgendwie durch ein Hobby, kann man eigentlich sagen, in dieser Tischsache gelandet, die eben Outdoor und Indoor eingesetzt wird, zumeist jetzt mehr noch Outdoor, die, so wie der Name auch schon bei einem sagt, einfach bewusst besonders sind. Also die sind total abgefahren, die Teile. Also es steckt total viel Liebe im Detail drin, Designaffinität und einfach ein cooler Typ. Ja.
Jetzt hatten wir gesehen, das war ja so ein bisschen bunt gemischt, die Teilnehmerzahl. Wir haben natürlich so die üblichen Verdächtigen auf der Reise getroffen, aber auch natürlich so ganz neue Menschen, die dann durch Josh und auch durch KSV irgendwie da reinkamen. Und sag mal was dazu, also wie lief denn das ab mit dem, hey, wir überlegen jetzt, wen wir da alles zu einladen und wie wir das irgendwie ausrichten?
Ja, also eigentlich war das total, also Chaos, so sind wir eingestiegen, eigentlich so der total gute Einstieg, der beschreibt es auch ganz gut, also das ist sozusagen, oder hat sich sozusagen entwickelt. Eigentlich war so der Gedanke, dass jeder so eben aus seiner Crowd 25 Leute eben einbringt, mitbringt, ja. Und beim Josh wäre eher so der Fokus gewesen eben auf Architekten, Innenarchitekten. Bei mir natürlich ganz klar davor, der Gedanke eben aus der Knümmox-Community die Leute einzuladen, um da einfach auch eine gute Durchmischung hinzubekommen. Und eben aus der KSV-Crowd Galabauer, die bisher vielleicht noch gar keine Berührungspunkte auch mit Knummox oder mit Bewusst Besonders haben. Und das war so die Grundidee, einfach mal zu testen, zu probieren, wie das sich anfühlt, wie das funktioniert, wenn man da so eine Milieuvermischung eben vornimmt. Ja.
Und das war quasi dann auch so erstmal so das übergeordnete Ziel, dass er sagt, okay, wir wollen verschiedene Menschen nochmal zusammenbringen, die sich vorher noch nicht, ja, gefunden hatten?
Ja, genau. Also im Endeffekt ist es ja so, dass man natürlich so diese Galabau-Cloud hat. Die kennt ihr ja auch super. Das sind ja einfach ganz tolle Menschen, da komme ich ja auch her. Sind sehr naturverbundene Menschen. Und wir haben halt eben auf der anderen Seite, das war auch der Gedanke, eben Architekten, die eben, ich sag mal, einfach ein bisschen anders ticken und so der Grundgedanke war einfach so die beiden Menschen, die sie vielleicht grundsätzlich oder Menschengruppen, die sie vielleicht grundsätzlich missverstehen, denen eine gemeinsame Basis zu schaffen, auch eine gewisse Wertschätzung, die entstehen soll. Und das war einfach so der Grundgedanke, da eben die beiden zusammenzubringen, weil die halt aus unserer Sicht beide wichtig sind und das sehr komplex ist, die eben auch zusammen zu verknüpfen, weil, wie gesagt, oft hört man das eben von beiden Seiten, dass da eine Geringschätzung der Fall ist und das hat bestimmt sicherlich Gründe und wie gesagt, der Gedanke war einfach so über dieses Event, über die Veranstaltung, über das Zusammentreffen, über eine Busfahrt eben da ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Also das war mal so das, wofür wir eigentlich angetreten sind.
Okay, wir kommen natürlich nachher noch, wollen da nicht vorgreifen über das, was man daraus gezogen hat, ob das eingetreten ist, das wollen wir natürlich nachher auch wissen. Aber vorab, ich hätte gehört, das hatten wir Tobias bei dieser Bus-Party-Aufnahme, da haben auch manche gesagt, ja, wir waren schon mal hier im Steinbruch oder wir haben hier schon mal was mit Bewusst Besonders gemacht oder mit KSV, bin mir gerade nicht sicher. Wie kam das dazu, dass dass man dann genau nochmal diesen Steinbruch nimmt, war dann von den anderen beiden Veranstaltern schon so ausschlaggebend, hey, ich kenne da schon Leute, dieser Steinbruch, da arbeiten wir viel mit und das müssen wir jetzt hier machen?
Ja, also ich sag mal, das ist so die tiefe Überzeugung, dass man eben, ich sag jetzt mal, wenn man eben naturverbunden ist, wenn man Naturstein liebt, glaube ich, dass man eine Chance hat. Und das war auch eben das, wofür wir angetreten sind, das auch nochmal ins richtige Licht zu rücken. Ja, also oft ist es so, dass einfach relativ geradlinig vermarktet wird. Also das heißt, wenn wir jetzt auf Naturstein gehen, dann denken viele, dass man das sozusagen so rüberbringt, da springt dann so ein Außendienst da draußen rum, der zeigt dann irgendwelche Muster, der fährt vielleicht auch mit denen Steinbruch, der zeigt eine tolle Maschine, der zeigt eine, wie groß man ist, was man alles kann, wie viele Steine darum liegen. Die tiefe Überzeugung von Josh und von mir ist einfach ganz klar, dass wir sagen, man muss ja das wieder schaffen, dass die Leute sich in ein Material neu verlieben. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, es ist nur ein Material, für uns ist es mehr als das. Und wie passiert sowas, indem man es eben emotional verknüpft, ein gemeinschaftliches Erlebnis hat und eben, ich sage jetzt mal, nicht so sehr auf die Werte vom Naturstein, also Werte nicht im Sinne von, was ist es wert, sondern Werte im Sinne von, wie stark ist es belastbar, wo kann man es genau einsetzen, ist es salzbeständig, sondern einfach auch auf die emotionalen Werte eingeht. Und deswegen war für uns klar, die Location ist mega, also es hat einfach, ja, es hat einfach eine gewisse Aura, aber es ist mehr wie das, dass man einfach sagt, eine Maschine holt da irgendeinen Stein raus, der wird dann irgendwie bearbeitet, sondern letztendlich geht es ja darum, dass man sagt, wow, cool, ich habe da ein tolles Erlebnis gemeinsam gehabt und man hat auch dann so eine gewisse Verbindung, ohne jetzt irgendwie esoterisch zu werden. Also da wäre ich jetzt der Falsche dafür, aber wie gesagt, ich glaube da einfach dran, dass man Dinge emotional verknüpfen muss, dass man es auch aus einem anderen Blickwinkel sehen sollte und dass es dann eben intrinsisch passiert, wenn man sich daran erinnert und tolle Erlebnisse einfach hatte, dass man sagt, hey cool, den Stein den könnte ich mal einsetzen und man hat dann auch Bilder im Kopf und darum geht's, dass man eben Bilder im Kopf erzeugt.
Und warum Bus? Also diese Frage, glaube ich, hast du im Vorfeld wahrscheinlich das ein oder andere Mal gestellt bekommen und musst sie wahrscheinlich auch über sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, denke ich mal, weil es war ja letztendlich, so wenn man sich das Programm vorher angeschaut hat, bestand das Ganze ja aus sehr viel, ich sitze im Bus.
Ja, also den Gedanke, den kann man ganz einfach erklären. Könnte man natürlich jetzt so argumentieren, das möchte ich aber jetzt explizit nicht, dass der Bus sogar noch ein nachhaltigeres Verkehrsmittel ist als die Bahn. Ja. Dann hat natürlich jedes Verkehrsmittel seinen Vorteil. Der Gedanke war dahinter, dass man eben in einem Bus nicht abhauen kann und dann eben auch Leute, die da eben drin sitzen, verknüpft, eine gute Atmosphäre schafft, die sich eben unterhalten können, nicht gestresst sind, indem sie die ganze Zeit irgendwo anders hinwackeln, sondern die sitzen da drin, können sich mal umsetzen, können sich unterhalten, werden währenddessen bedient, ja. Und da kann halt einfach auch, da können starke Gespräche entstehen. Das war, wie gesagt, ein spannender Versuch. Es gibt ja dahingehend natürlich Blaupausen, die mit so einem Standardbus durchgeführt werden. Man hätte natürlich auch runterfliegen können, aber wie gesagt, so ein Bus ist dann schon nochmal, also es ist ja nicht wirklich ein Bus, es ist ja schon eher mit einer Küche drin und auch sehr komfortabel. Man kann da einfach auch tolle Gespräche führen, ja. Und das war so der Gedanke, das eben dann als Reisemittel zu wählen. Ob das jetzt für die Tour 100% das Richtige war, das kann man diskutieren. Aber wie gesagt, der Gedanke ist eigentlich schon viel früher geboren, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Die Idee war schon auf dem vor 2 Jahren Mallorca-Event mit einem Bus da runterzufahren und ich hatte es geschafft, 8 Leute dafür zu motivieren, die gesagt hätten, okay, ich verzichte auf den Flieger, ich fahre wieder da runter mit dem Bus. Aber 8 Leute waren natürlich dann unwirtschaftlich und wäre dann auch ein bisschen doof gewesen. Und dann haben wir jetzt 2 Jahre drüber wachsen lassen und haben gesagt, das wollen wir einfach auch mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, ob das einen Mehrwert bringt, und haben jetzt auch tolle Erkenntnisse.
Okay, wir kommen gleich noch, ne, wie gesagt, nochmal drauf, ob das denn das Experiment jetzt geglückt hat. Was mich natürlich mega interessiert hat, gerade mit eurem Marketing-Team. Und die haben wir natürlich gelöchert, als sie dann bei uns im Podcast-Bus saßen und die Drohne fliegen mussten. Dann hat man gefragt, ey, wie oft seid ihr denn eigentlich jetzt hier gewesen? Und dann sagte Jamie, die werden zweimal diese Strecke abgefahren. Und in den Videos, die ihr gedreht habt zum Promoten von den ganzen Sachen, hattet ihr auch, hey, komm, wir machen hier einen Stopp und hier und da und müssen nochmal eine Location dazwischen schieben. Wie lief das denn genau? Seid ihr wirklich zweimal die ganze Strecke, so wie wir die gefahren sind, da runtergefahren? Und wie lief das dann irgendwie ab?
Nee, eigentlich die ganze Wahrheit ist, es ist noch viel verrückter. Wir waren exakt dreimal unten, ja. Das hat folgenden Hintergrund, also das erste Mal eben auch um die Besitzer, die Inhaber von Steinbruch kennenzulernen, um das alles zu checken, ob man das da überhaupt machen kann, was wir da vorhaben, und um eben auch Locations zu scouten. Das ging beim ersten Mal, wo wir da, glaube ich, zu fünf, zu sechs unterwegs waren, ging das völlig in die Hose. Wir standen vor dem Karawanka-Tunnel, da ist irgendwie Wasser runtergebrochen oder was auch immer. Da stand man 6 Stunden, ja, und haben dann so gedacht, oh, wenn das passiert mit dem Bus, das wird eine ganz heiße Nummer. Und sind natürlich dann irgendwann um 2 nachts im Hotel dann ankommen. Ich glaube in Slowenien irgendwo, nee, sogar in Triest, wenn ich es noch richtig weiß, genau. Und das war so der erste Trip. Der zweite Trip war dann eben so, dass wir dann nochmal runtergefahren sind, um nochmal das abzuchecken, weil der erste See oder der zweite See in Österreich nicht so optimal waren, wo man dann hätte Zwischenstopp machen können, um das Entleben nochmal zu checken, um im Steinbruch die Details voll zu checken. Und das dritte Mal, da hat der Josch und ich, haben uns da morgens, ich glaube um 4, 5 ins Auto gesetzt und sind nochmal zum Bledersee runtergefahren, haben da nochmal die letzten Details gecheckt, weil das alles eben nicht so einfach war und auch nicht so einfach ist, ja. Und im Endeffekt waren es, wie gesagt, dann dreimal, also das dritte Mal nicht eben ganz runter. Genau, und ja, war natürlich völlig verrückt.
Was war jetzt, du meinst, nicht so einfach, was waren denn so die Schwierigkeiten, die ihr da hattet?
Also die Schwierigkeiten kann man eigentlich ganz einfach aufzählen. Dadurch, dass wir beim ersten Mal in so eine Terminnot gekommen sind, konnten wir da eben nicht alles checken. Und dann ist es so, du hast so ein gewisses Bild im Kopf, das du eben rüberbringen willst oder das du deinen Gästen auch möglich machen willst, und stehst dann vor dem See und sagst, boah, das ist ja alles irgendwie touristisch, das wollen wir eigentlich gar nicht, das fühlen wir nicht. So, dann fährst du zum nächsten See, dann sind die nächsten 1,5 Stunden weg und sagst, oh, hier passt irgendwie auch nicht, lass mal auf die andere Seite fahren, oh, hier könnte es passen. Das heißt, wenn man dann vor Ort ist, dann fühlt man das irgendwie so. Das kommt über Bilder nicht rüber, ja. Das kommt über, was man im Netz so findet, bei YouTube, bei Google Maps, kommt das alles nicht rüber. Wenn man dann vor Ort ist, dann fühlt man das irgendwie. Und bei der ersten Tour hatten wir auch noch Triest im Blick. Da gibt's ganz tolle Bilder. Und vor Ort haben wir gesagt, irgendwie ist das hier ganz komisch, so industriemäßig. Nochmal ein Hotelwechsel macht auch keinen Sinn. Also im Prinzip ist sozusagen die finale Tour eigentlich erst so mit auf der dritten Reise dann voll fix entstanden.
Wann war das? Terminlich? Weil wir waren ja 1. Mai Abfahrt.
Wir sind im Oktober das erste Mal runter, September glaube ich, oder Oktober, also letzten Jahres, also 2024. Sind dann, meine ich, im Januar oder Februar nochmal runter und dann nochmal, wie gesagt, im März, April, wo der Josch und ich uns dann nochmal auf den Weg gemacht haben. Ja, also das war so die Abfolge, auch mit ein bisschen Zeit dazwischen.
Ja, und dann haben wir, glaube ich, zwischendurch ja auch mal gesprochen, dass wir gesagt haben, hey, habt ihr spannende Leute dabei, und ich habe dir auch gesagt, wir haben ja sehr viele Folgen immer aufgenommen, wo wir Einzeltermine hatten, und da meintest du ja, ihr seid doch, so wie du es immer sagst, ne, ihr seid doch bescheuert oder verrückt, oder? Deiner üblichen
Aussage. Glaube ich, immer so
eine geisteskrank, ja, genau. Warum macht ihr denn nicht mal mehrere Podcasts an einem Termin? Und dann sind wir irgendwie gekommen, dass wir ja vielleicht, also Ursprungsplan war ja, dass wir in einem der Reisebusse quasi ein Podcast-Studio sozusagen einrichten. Ja. Das haben wir dann auch nochmal wieder umgeworfen, weil natürlich die Reise dann sehr gut gebucht war und du eigentlich ja jeden Platz brauchtest im Bus. so dass wir gesagt haben, okay, wir organisieren das anders um und genau, durften da mitfahren. Das war schon sehr, sehr gute Idee, hat sich im Nachgang rausgestellt. Ich will jetzt aber nicht spoilern, aber wir kommen gleich mal zum Ablauf, Thomas, oder? Also genau. Nur, dass die Hörer auch wissen, wie das eigentlich gekommen ist, dass wir da mit dem Bus hergefahren sind. Ne?
Genau, also die Grund, also die Situation war ja die, wir sind selber ja am Mittwoch schon runtergefahren, sind quasi in den Mai reingefahren. Das sieht man dann in der, zum Beispiel jetzt in der Folge, die gestern rausgekommen ist, am 15. Mai mit dem Dominik. Und zwei weitere, die bringen wir noch irgendwie im Herbst und Winter raus. Und am Donnerstag, am 1. Mai, sind wir dann ja auch erst an der Allianz Arena in München dazugestoßen. Da haben wir eure beiden Tourbusse dann gesehen. Und wir haben ja leider nicht so viel Zeit darin verbringen können und hatten so ein bisschen reingeschnuppert dann, wo wir in Kroatien waren, wie so diese ganze Ausstattung da drin war. Und mit Zapfanlage, mit Espressomaschine, Kaffeemaschine, Küche und so weiter. Mhm. Und ja, aber eigentlich angefangen ist das ja schon um 6 Uhr am 1. Mai, ne? In Ulm oder wo wart ihr?
Genau, Ulm, Seligweiler. Also eigentlich bei uns hat es auch einen Tag früher gestartet. Wir sind ja mit einigen Freunden, kann man inzwischen sagen, haben wir einen Tag früher schon gestartet und haben dann auf dem Parkplatz in Seligweiler noch schon mal so eine Art verrücktes Grillen gemacht, Kochen, Grillen, mitten auf dem Autobahnparkplatz. War total verrückt, aber cool, ist richtig cool.
Ach so, da habt ihr euch da schon getroffen und habt dann da quasi schon mal so ein bisschen den Grill angeheizt, kann man sagen.
Genau, wir haben uns mal so ein bisschen eingegroovt, haben ein paar Spätzle gegessen, ein bisschen gute Soße von so einem Sternekoch und der Daniel, der hat super Fleisch mitgebracht und der Marco und der Daniel haben dann zusammen auf so einem Biefergrill gegrillt, der Rainer und der Bernhard Heid, die sind noch dazukommen und unser Team und haben uns dann dort im Hotel in der Autobahnraststätte da eingenistet, dass wir auf jeden Fall rechtzeitig da sind, weil das ja im Stau immer so ein Thema ist. Wir waren ja gebrandmarkt. Ja. Wir wollten dann auch nicht irgendwie als Veranstalter irgendwie so halblebig zu spät kommen.
Und du sagst das Team oder die Freunde, wir hatten mitgekriegt, dass natürlich einige so außerhalb, drumherum viel, viel zu tun hatten. Also zum Beispiel der Matthias Mannes zum Beispiel und auch der Marco Seidel dann zum Beispiel auch Pflanzen noch gesponsert hat zum Ende.
Ja.
Und das lief für alles, das können wir vielleicht irgendwie so grob parallel noch ein bisschen da mal reinbringen, um ein Bild zu haben. Weil wir, als wir mit Matthias gesprochen haben, wir wollten ja auch mit ihm einen Podcast aufnehmen, das hat leider nicht geklappt. Einfach weil er sagte, ja nee, ich fahre ja schon vorher hin, muss aufbauen und muss nach der ganzen Feier dann alles wieder abbauen und so weiter. Das hat alles gar nicht, leider nicht geklappt. Aber fangen wir erstmal, glaube ich, an mit dem, ihr trefft euch 6 Uhr morgens dann in Ulm. Mhm.
Ja, der Matthias war ja schon 2 Tage früher mit dem Jules, mit dem Geschäftspartner vom Josch unten. Die haben ja alles aufgebaut. Einen Tag zuvor haben wir alles verladen, haben den Anhänger und das Auto vom Marco beladen, ja, also bis unters Dach, also alles ausgereizt. Dann nochmal auch vielen Dank an der Marco für die Aktion, uns das zur Verfügung zu stellen. Der hat einfach gesehen, da müssen noch tolle Pflanzen rein, viele Pflanzen, und hat das auch noch möglich gemacht in der Nacht- und Nebelaktion. Und der Matthias ist ja sowieso eine Rakete, das kann man ja anders gar nicht sagen. Ich meine, das ist eine Person, die einfach mega toll mitmacht und einfach auch so das mitfühlt, wie man so ein Ding zum Gelingen bringt. Also da kann man ganz klar sagen, ohne Matthias wäre das Ding auch nie gelungen. Also das muss man an der Stelle vielleicht auch mal einbringen, weil er einfach eine geniale Persönlichkeit ist. Also der ist ein großes Vorbild für mich auch, muss ich sagen. Der hat es mitgemacht, dass er dann eben bei Marco erstmal das Auto holt, den Anhänger, dass man einen Tag vorher dann noch laden können. Also das war dann, glaube ich, dienstags oder sowas, wo man dann das ganze Zeug dann noch verladen hat bis nachts. Also das sind halt einfach Menschen, die für die Branche auch brennen, die sowas auch mitmachen. Ich meine, da muss ja wirklich einen da, dass man so sagen darf, an der Waffel haben. Ja, so, und das verbindet uns ja auch alle.
Matthias sagte, also ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber irgendwie hätte dann nur 3 Stunden geschlafen. Er wäre dann dahin gefahren, hätte die Sachen abgeholt, dahingestellt. also wie die Energie da manchmal wegholt, Wahnsinn.
Ja, krass, ne? Vor allem auch echt gut gelaunt, als wir dann auch dann, also wir können ja so ein bisschen jetzt diese, habt ihr euch dann um 6 Uhr getroffen, seid ihr eigentlich pünktlich losgekommen um 6 Uhr oder?
Ich glaube so 10 Minuten später, also wir waren ja wie gesagt im Hotel, wir waren glaube ich schon um 5:45 dann da, aber es waren witzigerweise alle Gäste, alle pünktlich, also das war, es war natürlich erstmal so ein Welcome und dann erstmal umarmen und die sich schon kennen und dann, ja, das war cool, also wie gesagt erstmal so das Upcoming in Seligball.
Da stand da einer mit der Liste und alle abgehakt geguckt, dass keiner vergessen wird?
Ja, genau. Also wie gesagt, da ging Liste schon und Namensschilder und dann musste man darauf hoffen, dass der Rest verortet in München dann einsteigt, aber wir haben wirklich niemanden verloren. Also das war, wie auch immer das ging, es hat funktioniert. Ja.
Genau, München war dann 8 Uhr, da war glaube ich bisschen, weiß nicht, war es 8 Uhr, als wir losgefahren sind? Nee, war glaube ich dann, wir sind ja angekommen, da waren, standen die Busse da, da sind ja einige noch dazu gestiegen und habt ihr auch eine Begrüßungsrunde gemacht. Ich glaube, da hatten wir ein bisschen, war ein bisschen später, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube eher 8:30 oder sowas, schätze ich mal.
Ja.
Das ist immer ein bisschen später los, korrekt.
Ja, aber das ist ja dann alles auch, also ich finde es eh krass, wie man bei so einer Strecke, klar steht beim Zeitplan standen circa vor, aber wie man das so genau plant, wie habt ihr das an den Zeiten, wo habt ihr die überhaupt hergeholt? Habt ihr das von dem Busunternehmer dann mit abgestimmt? Okay, wir könnten dann um 13.30 Uhr am Bleder See sein oder wie habt ihr das überhaupt geplant?
Also das ist eine gute Frage. Einmal hat man ja die Erfahrung aus dreimal selber runterfahren. Dann gibt's so eine Art Teilungsfaktor für den Bus. Ja, das ist so zwischen 07, 08. Ja, also wie gesagt, der Bus kann pro Stunde im Prinzip natürlich theoretisch 100 km/h fahren, aber eigentlich im Endeffekt fährt er so um die 70 bis 80 km/h. Und das ist der Teilungsfaktor. Im Nachhinein gesehen hätte man eher vielleicht bei 065 ansetzen müssen. Wenn wir das aber gemacht hätten, hätten wir, glaube ich, die Busfahrt nie gemacht. Also wie gesagt, manchmal muss man sich auch selber ein bisschen täuschen vielleicht. Ja. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein wissen wir, dass wir ungefähr eher mit 06, 07, weil natürlich, wenn auch zwei Busse hintereinander herfahren, das ist logistisch gar nicht so einfach. Also das ist ganz schön komplex, weil das doch das Ganze komplizierter macht, wie es zum Beispiel ein Bus. Also mit einem Bus hätte es wahrscheinlich hingehauen, aber durch zwei Busse was dann einfach ein bisschen komplexer, das Ganze zusammenzuhalten, weil die an den Parkplätzen ja auch nicht parallel anhalten können, sondern meistens steht dann eine dann 100, 200 Meter entfernt, weil es meistens nie zwei Busparkplätze auf einen Schlag dann eben gibt.
Ja. Wir haben dann plus zeitgleich halt Feiertag und schönes Wetter, das kam natürlich dann auch noch dazu.
Oh ja.
Ja, wir haben dann zeitgleich, also just in time, die Balbina Fuchs abgeholt, kurz nach München.
Ja.
Die hatte gesagt, die wollte gerne irgendwie dann erst zusteigen, wenn wir quasi schon on the road sind, und haben sie dann als erstes interviewt.
Ja.
Die erste Pause kam dann quasi direkt nach der Aufnahme, so ungefähr, ich meine, es war ungefähr um 10 Uhr. Hast einmal alle raus, da hat man schon ein wunderschönes Panorama, also für mich als Münsterländer mit ganz vielen Bergen gesehen. Ja, wie war das denn zwischen den beiden Strecken? Haben die dann direkt richtig Spiegeleier mit Espresso, Croissant und so während der Fahrt bekommen oder wie lief denn das ab?
Also es gab im Prinzip, also ganz cool eigentlich, es gab Hefezopf, ja, passend zu unserem Schwabenländle, mit verschiedenen Aufstrichen. Es gab dann Weißwürstler mit Brezeln, ja, natürlich dann auch das ein oder andere Bierchen dazu, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Weil
warte mal, jetzt ist gerade der Ton komisch.
Warte mal ein, Benedikt. Ja, der Ton ist gerade irgendwie so grisselig.
Jetzt besser?
Ja, sag mal was.
1, 2, 3.
Ja, jetzt wieder gut.
Ja.
Wo soll ich nochmal anfangen, oder?
Es gab Hefezopf.
Okay, also es gab Hefezopf. Passend zum Schwabenländle, das wir dann verlassen haben. dann ins Bayerische Land. Wir haben das so ein bisschen thematisch auch angepasst auf die Länder, die wir durchfahren sind. Okay. Das heißt, dann gab es dann Weißwürstel mit Brezeln. Natürlich ein Bierchen dazu, das ist ja in Bayern erlaubt. Bei uns in Baden-Württemberg ist das eher dann komisch, aber wie gesagt, in Bayern ist das ganz normal. Und dann halt verschiedene Aufstriche für die Hefezöpfle und für die Weißwürstel halt schön guten Senf dazu und für manche auch 2 bis 3 Pärchen.
Und du hast uns empfangen mit einer Schürze. Da habe ich gedacht, okay, was ist das jetzt für ein Outfit? Habt ihr dann den Service im Bus gemacht, oder?
Ja, also das war eigentlich eine ganz witzige Idee. Wir haben ja kurzfristig mit dem Caterer da nochmal ein bisschen umgeschmissen. Ja. Mhm. Das heißt, wir waren kurzfristig dann auch in Nöten. Ja. Aber wie gesagt, jede Not ist ja auch eine Chance. Und dann haben wir gesagt, hey, cool. Da war der Josch und ich uns gleich einig. Eigentlich ist doch total cool, wenn wir einfach auch, ich sage jetzt mal, die Kunden so ein bisschen bedienen. Also A, machen wir das beide gerne. B, kommt man mit alles so ein bisschen ins Gespräch. Und C, ist es einfach so. Und das ist uns halt auch immer ganz wichtig von der Philosophie und auch von der Einstellung her, dass wir nicht von oben herab runterkommen wollen. Also so, wir sind die mit dem Hemd und du bist hier da, was auch immer. Sondern wie gesagt, wir sehen uns einfach auch und sehen auch, wie gesagt, viele Kunden einfach inzwischen als Freunde. Das ist auch so gewachsen. Und da ist man einfach auf Augenhöhe. Und dann macht man das auch gerne. Also wie gesagt, ich mache das super gerne in der Josch eben auch, dass man dann halt mit den Leuten, also denen einfach was Gutes tut und dann auch ins Gespräch so ein bisschen kommt und eben nicht so, also einfach so eine Macher-Mentalität.
Und wie, lief das flüssig? Weil irgendwer hat mir erzählt, ja, wir haben dann Schradi irgendwann mal angerufen und gesagt, ja, soll jetzt mal ein Bier bringen. Oder wie lief das im Bus? Wenn alle gleichzeitig was trinken wollen, dann bist du ja ganz schnell am Laufen, oder?
Das war sehr, sehr anstrengend, ja, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ich würde mal sagen, es lief so flüssig wie der Verkehr. man hängt ja natürlich dann manchmal logischerweise auch fest. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, weil wie gesagt, Perfektion ist da, glaube ich, an der falschen Stelle. Wir sind ja beide keine gelernte Bedienungen. Aber wie gesagt, wir haben das sicherlich so gemacht, dass ab und zu auch mal jemand ein Bier hatte. Und wir sind ja Schwaben, wir müssen ja sparen. Ja? Also wir können ja nicht da... Ja. Wir müssen noch mal gern wo festgesetzt. Aber wir waren ja nur Zweitbesetzung. Also von dem her, wie gesagt, glaube ich, lief es schon flüssig. Aber wenn natürlich jemand, also davon ist ja natürlich auszugehen, wenn natürlich einer pro Stunde ein Bier zieht, ja, dann so schnell können wir natürlich auch nicht laufen. Das ist ja auch.
Wie war der Unterschied dann zwischen den beiden Bussen?
Also wie gesagt, eigentlich theoretisch groß, also jetzt von der Ausstattung her gesehen, das eine ist ja ein Scania, das heißt, das ist ein LKW-Aufbau, das andere ist ein Mercedes, das ist ein, sagen wir mal, super High-End-Aufbau, beide haben die gleiche Küche drin, relativ gleiche Sitze, aber wie gesagt, eben vom Fahrkomfort sind die so ein bisschen unterschiedlich. Genau, also das kann man, und natürlich hat der eine, glaube ich, 34 Sitze, der andere so um die, ich schätze mal 50, 54 oder sowas. Also wie gesagt, das ist definitiv ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir gehen in den vermeintlich schlechteren Bus. Ja. Aber wie gesagt, das glaube ich, hat gar keiner so wahrgenommen, aber ich kann es nicht beurteilen, weil wie gesagt, die einen haben ja nur im einen Bus gesessen, die anderen, glaube ich, nur im anderen. Da haben ja wenige gewechselt. Von dem her, wie gesagt, bleibt es unser Podcast-Geheimnis.
Okay. Und okay. Wie war das, die Einteilung? Habt ihr dann einfach nach Anmelde gemacht und dann verteilt oder habt ihr euch vorher Gedanken gemacht, wer in welchem Bus sitzt?
Ja, das Witzige ist eigentlich, das war eigentlich gar nicht geplant, dass wir das verteilen. Das kam so einen Tag vorher. da haben wir gesagt, ja, wie ist denn das jetzt ein Seligweiler? Also wenn da natürlich alle in Bus A und alle einsteigen, dann ist ja Bus B leer und dann kommen irgendwie im Bus B dann die Leute an. Kommen dann leeren Bus rein, das ist ja irgendwie dann logisch. Und das andere ist, wir wollten einfach in Seligweiler auch schnell wegkommen, ja. Und haben dann einfach gesagt, du gehst in Bus 1, du gehst in Bus 2, jetzt ohne große Logik. Und genau so haben wir das halt dann abgezogen. Also es ist ein Tag vorher entstanden, dass wir gesagt haben, aus organisatorischen Gründen macht es Sinn, das so zu vollziehen.
Okay. Bevor wir am Bledersee angekommen sind, hatten wir den Jürgen Schneider und den Boris Roth im Interview. Heißt, wir hatten da so ein, bei dieser ersten Stopp nach der Babina die beiden mit ins Auto mit reingenommen. Mhm. Die waren dann noch ein bisschen länger im Auto, als wir gedacht haben. Und hat sich herausgestellt, dass wir dann, ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben, aber ein bisschen gewartet haben bei euch, auf euch am Bledersee. Haben dann aber auch natürlich einmal sehen können, wie viel Arbeit auch die ganze Vorbereitung vor Ort dann war. Ne? Also wir haben gesehen, vor Ort war ein Caterer. Dort wurde ein Tisch aufgestellt. Da gab es mega wahnsinnig gutes Essen. Und es war auch eine, Tobias, erinnerst du dich noch? Wie hieß sie noch? Alex, Andrea, genau. Ja, die war vor Ort und hatte irgendwie alle im Griff. Ja. Und hatte nur gefragt, wo ist, also sie hat uns alle geduzt, glaube ich, und dann nur gefragt, wo ist Herr Schradi?
Ja. Ja, genau. Ja, wer ist Andrea? Wie hast du die gefunden oder hat sie dich gefunden?
Nee, also das war wirklich ein hochkomplexes Ding. Also wie gesagt, ich sage jetzt mal, wir haben ja zweimal Mallorca schon gemacht. Das war alles easy. Also im Nachgang gesehen war das wirklich easy. Im Vergleich jetzt eben zu diesen 3-4 Ländern, die wir da durchquert haben, wenn man Deutschland mit dazu zählt. Das fing im Prinzip so an, wir haben erstmal die, also deswegen war der Josch und ich ja auch nochmal unten, wir haben erstmal die Touristeninformationen angeschrieben. Die wollten uns dann das Standardprogramm aufzwängen. Da haben wir gesagt, wir wollen kein Standard-Touristenprogramm mit irgendeinem so Gondelboot da. Also wir wollen auch kein Standard-Catering. Und irgendwann haben die das dann auch verstanden, was wir eigentlich wollen. Und dann haben die uns eben die richtig coole Andrea empfohlen. Und genau, dann haben wir da eben die Möglichkeit gehabt, das Ganze so zu machen. Und die war auch relativ unkompliziert. Hat uns das Olympiazentrum einverleibt, dass wir das mieten können, dass wir da auch ordentliche Klos haben. Wie gesagt, das ist ja auf dem Bus dann auch mal ganz nett, wenn man dann mal eine Toilette hat oder sich umziehen kann, dass man da schwimmen kann. Hat uns Boote organisiert, hat uns eine Wanderung organisiert, die wir dann aus Zeitgründen aber dann eher um den See machen mussten. Hat uns Volleybälle organisiert und andere einfach so Federballschläger und so Zeugs, dass man da einfach ein bisschen cool abhängen kann am See.
Wir hatten gehört, geplant war eigentlich erst, dass wir alle auf den Steg gehen.
Ja. Korrekt, das war geplant. Wir wissen es bis heute nicht, warum das nicht geklappt hat. Also wie gesagt, haben aber dann, also wie gesagt, das ist auch immer so ganz nett, wenn man hat ja so Gedanken im Kopf, wir waren ja zu einer Zeit dort, da war es ja relativ kühl, ja. So, als wir dann ankamen und der Bus aufging, also im Bus hat er ja schon ich noch so haben uns anguckt und so gesagt, boah, schade, jetzt stehen die Tische hier, die man extra dafür angefertigt hat. Also der Josch hat die ja angefertigt. Wir haben die Glaselemente dafür gemacht, also die Kunst und die KSV ja die Steinteile und der Josch dann noch die Holzteile. Und wir waren dann wirklich erst kurz traurig, so wow, was läuft hier schief? Warum? Wir hatten ja so Bilder im Kopf. Warum stehen die jetzt nicht auf dem Steg? Wir hatten da ganz, ganz klare Bilder im Kopf. Wo der Bus dann aufging, es war sehr, sehr warm, dann wussten wir sofort, oh, das macht irgendwie Sinn, was die hier jetzt umgeswitcht haben, weil irgendwie ist es ganz schön heiß und wenn man da jetzt auf dem Steg die ganze Zeit da essen würde, dann wären wir komplett gegrillt. Also, ja. Und dann war das eigentlich vor Ort absolut die richtige Entscheidung, aber wir wissen immer noch nicht, also haben wir auch immer nachgefragt, wer die Entscheidung getroffen hat, warum die so getroffen wurde, aber im Nachhinein haben wir gesagt, war die richtige Entscheidung. Also hat uns dann auch immer interessiert.
Ja, also, ich wusste, da waren ja auch ganz normale Ausflügler da aus der Umgebung, die das da genutzt hätten. Ich glaube, das hätte schon irgendwie alles so ein bisschen gesprengt auch, oder?
Die Blicke waren noch unbezahlbar, als da zwei Reisebusse ankamen und alle raus.
Ja, so schwarze Reisebusse, ja. Ja, das war, aber wie gesagt, im Endeffekt hat es dann gepasst, aber wie gesagt, wir hatten da eigentlich eine ganz klare Vorstellung im Kopf, aber wie gesagt, das ist ja das Tolle, wenn man ein bisschen flexibel ist und auch nicht verbissen ist, dass man dann auch mit gewissen Dingen, die dann eben nicht dem Bild entsprechend dann klarkommt.
Genau. Wir haben dann schnell was gegessen und haben dann uns unser Podcast-Studio auf dem Boot eingerichtet. Ne?
Ja. Und die zwei Campboys geschnappt, genau.
Einer hat gerudert, einer hat eine Drohne gesteuert, der andere hat mit der Kamera gefilmt. Ja. Wahnsinn. Das war,
war auch eine tolle Location. Also das war echt eins der Highlights auf jeden Fall für mich jetzt. Ja.
Ja, Thomas, da muss ich mal kurz eingreifen in den Podcast. Ich weiß, es geht jetzt gerade ums Event. Aber wie gesagt, an der Stelle, du gehörst ja auch zu der Generation Jamie, Nico und Simon. Ja.
Ja.
Und da muss man vielleicht mal an der Stelle, weil ich glaube, es gibt ja auch viele Zuhörer, die schon im erweiterten Alter sind, wie der Tobi, vielleicht ich. Da muss man auch mal kurz was sagen. Also, weil ja oft höre ich immer, dass viele sagen, also diese jungen Leute, diese junge Generation, und da nehme ich dich jetzt auch mal mit rein, Thomas, mit denen kannst du nichts mehr anfangen, die wollen nichts mehr arbeiten, die haben keinen Bock, was voranzutreiben.
Also.
Ich muss dem ja komplett widersprechen, weil du es gerade angesprochen hast. Deswegen habe ich den Ball aufgenommen und gesagt, da ist einer hat gerudert, andere hat die Drohne gesteuert. Ich kann das so überhaupt nicht bestätigen. Wir sind da mega stolz drauf, dass wir so ein cooles, junges Team haben.
Ach so, hast du mich falsch verstanden? Also die waren mega gut eingespielt. Nee.
Genau. Ja. Also das meinte ich. Also deswegen wollte ich den Ball eben aufgreifen.
Ja.
Weil ja oft eben, also wenn man sich so unterhält, hört man so diese, ich sage jetzt mal, ich nenne es mal Glaubenssätze. Und die kann ich eben, das merkt man ja bei dir auch, wie du auch mit dem Podcast und so da performst und da Dinge vorantreibst. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen, dass da einfach Falschmeinungen draußen unterwegs sind. Vielleicht kann man da auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen und vielleicht kann ich da auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Deswegen ist Jamie, Nico und so auch super kompatibel mit meinem kreativen Chaos. Die haben einfach keine Lust, normale Dinge zu machen. Aber das ist denen völlig egal, wie viele Stunden das am Tag sind. Also wenn wir da auch nachts um 2 im Hotel ankommen sind, das war dann völlig Juck. Die haben im Kopf, wir wollen coole Aufnahmen machen, wir wollen richtig performen, wir wollen was vorantreiben. Also ich liebe das, mit so einer Generation auch zusammenzuarbeiten. Auch eben die Kombination mit schon, ich sage jetzt mal, alten Hasen oder Hasinnen, wie man heute sagen würde. Das macht mega Spaß. Und das muss man einfach ja nur erkennen, dass halt eben, ich sage jetzt mal, Thomas, in deiner Generation die Leute keinen Bock haben, Bullshit-Arbeit zu machen. Also sprich, die sagen, ich mache gerne viel und mache auch gerne coole Sachen, aber nur wenn es sinnvoll ist, also wenn es sinnbefreit ist, dann haben die da keine Lust drauf und das kann ich auch total nachvollziehen. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen einfach den Leuten da draußen noch was mitgeben, dass sie diese Glaubenssätze streichen und wenn, sollten sie sich Gedanken halten oder kann man sich Gedanken drüber machen, ob man den Leuten auch eine sinnvolle Arbeit gibt und oder ob man drüber motzt und sich drüber beschwert über Dinge, die ich aus meiner Erfahrung jetzt inzwischen einfach nicht nachvollziehen kann und auch nicht bestätigen kann.
Ja, die also, beiden, die haben ja, also die das ganze Team, was sie da zusammen hatten, die haben ja alle krass abgeliefert. Das fing ja eigentlich auch schon, wir haben ja im Vorfeld auch nochmal so ein paar Videos aufgenommen vor der Reise im Wald und das war ja auch also super, was sie da abgeliefert haben und die Ideen und einfach machen und los geht's. Und das war schon cool, ne? Wo wir da im Taunus oder was war das, war im Wald waren,
genau.
Da, ne?
Ja. Marco, genau, das war verrückt.
Ja. Ja, da war ich ja gar nicht dabei, aber ich weiß noch, also Tobi, wo wir uns so unterhalten haben, dann, also wir dachten auch wirklich normalerweise, also normal in Anführungszeichen, meistens, wenn man die Leute irgendwie so trifft, dann haben die irgendwie Hunger, dann wollen die mal eine Pause machen, dann überlegen die, ach irgendwie, jetzt will ich auch irgendwann mal schlafen gehen oder wann machen wir dann, wie lange geht das noch und so. Diese ganzen Fragen, die kamen nicht eine Sekunde mal auf, als wir die Jungs gesehen haben. Die waren so on fire, das war so eine Passion bei denen. Also es war faszinierend. Wirklich.
Ja.
Ja, und ich glaube, es hängt halt eben damit zusammen, also die haben eben auch viel Freiheiten, also das muss man auch dazu sagen, auch kreativ viel Freiheiten, also die liefern einfach ab. Also wie gesagt, wenn die hören, cool, wir können auf so einem Boot, die Idee kam ja von euch dann, hey, cool, wir können ihren Podcast auf dem Boot machen und dann kriegst du die gar nicht mal gebremst. Also wie gesagt, die sind ja dann, die haben ja dann auch Bilder im Kopf, also das verbindet uns auch so total und sagen, boah, was man da Cooles machen kann. Ich habe jetzt den Schnitt schon gesehen, ich schicke ihn euch nachher mal, ist ja noch nicht veröffentlicht, die YouTube-Version. Also das ist abartig, was die dann Bilder rausgepresst haben. Und ich glaube, das passiert auch nur, wenn du wirklich Passion hast. Also das kann nicht anders entstehen.
Ja, wir würden das natürlich gern, wenn das geht, hier im Podcast als Video auch ablaufen lassen im Hintergrund, weil wir jetzt keinen Videopodcast aufnehmen. Dann würde es in Dauerschleife laufen, wenn das okay ist. Ja, dann wäre das, glaube ich, ganz cool. Dann kann jeder auch mal reingucken und sehen, was da passiert ist und was die Jungs da auch für eine Arbeit einfach abgeliefert.
Genau. Gerne. Ja, also es ging dann weiter, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, wir gingen dann weiter vom Ledersee, nachdem wir mit Felix Bickenmeier die Aufnahme gemacht haben. Alle sind eingestiegen und wir dachten, als wir den Podcastbus wieder ausgestattet haben, ach, der Busfahrer hupt ja schon, die wollen jetzt los. So, im Nachhinein haben wir dann gehört, das war doch nicht ganz genau so, sondern tatsächlich, um einmal nochmal kurz wieder über die Jungs zu sprechen, haben die ja, so wie wir gehört haben, geholfen, das Problem mit der Hupe zu beheben.
Ja, korrekt. Ich meine, die sind ja granatenmäßig lösungsorientiert. Die haben ja im Kopf, die hatten ja diesen Brückenshot im Kopf. Aber den werdet ihr nachher in der Dauerschleife dann aussehen. Ja. Und der Brückenshot, der hat die so granatenmäßig motiviert, dass sie sozusagen jeden Mechaniker geschlagen haben. Also der Bus, der Scania, muss man dazu sagen, wie gesagt, der ist auf dem LKW aufgebaut, der hat so ein Klappenproblem. Ja, das ist wohl auch bekannt. Das heißt, wenn da eine Klappe nicht richtig zu ist, dann startet er den Motor nicht und dann hupt das Ding wie verrückt. Also das heißt, die Meldung geht nicht wie bei Mercedes, dass da so ein Licht angeht und man kann trotzdem fahren, sondern das Ding sagt einfach hupt und hupt, also wie wenn der Busfahrer huben würde oder der Chauffeur. Und dann hupt das Ding wie verrückt und sagt, irgendwo ist eine Klappe nicht richtig zu. Ja. Und ja, die drei Jungs sind dann sofort herkommen. Also wie gesagt, das haben die nebenher halt auch noch geschwind gemacht, haben geschwind AI angeschmissen, haben gesagt, okay, hier, das und das ist das Fahrzeug, das und das ist das Problem, löse mir das, und konnten dann innerhalb von 5 Minuten das Thema lösen, weil die halt eben besonnen waren und lösungsorientiert und wollten den Brückenshot unbedingt machen, weil die waren da schon richtig scharf drauf.
Ja. Der ja, Simon, der sagte das, in dem, ja. Wo die bei uns dann im Auto waren, ja. Genau, er sagte, ja, dann habe ich diesen genau. Bus fotografiert, bei ChatGPT hochgeladen und ihnen das Problem irgendwie geäußert. Und er hat mir dann gesagt, wir müssen nur die Klappe zumachen, irgendwie Feststellbremse ziehen oder wieder ausmachen, anmachen, und das ist das Problem behoben. Ja, das habe ich dann, das habe ich dem Jamie dann gesagt. Jamie hat mich nur so angeguckt, dass, ja, willst du denen das jetzt so sagen oder wie? Machst du dich doch irgendwie zum Affen? Ja, mache ich jetzt einfach. Mega gut.
War die richtige Entscheidung, hat funktioniert. Also wie gesagt, die von RS-Reisen, die waren ganz begeistert. Also da sieht man, manchmal muss man Themen einfach lösen.
Ja, ich würde jetzt mal so ein bisschen chronologisch nach vorne springen. Also wir sind ja dann da losgefahren, dann hatten wir wieder 2 Podcast-Interviews quasi aufgenommen und dann sind wir aber vor diese ominöse Brücke, die wir jetzt gerade schon ein bisschen skizziert haben, gekommen. Und das war dann auch eine lustige Situation, dann haben wir einfach mal schnell getauscht. Das war dann auch, glaube ich, so relativ später Stunde schon, weil wir natürlich so ein bisschen Zeitverzug am Ledersee schon hatten. Du hast auch gesagt, die Wanderung ist dann ausgefallen aus Zeitgründen, weil wir einfach vorher viel Stau hatten, also auch viel Pech dabei an der Stelle gewesen, vom Zeitplan her. Aber ich glaube, das hat der Stimmung keinen Abbruch getan, bis quasi zum Brückenshot. Weil ja, wir haben die Drohne steigen lassen und haben gedacht, jetzt müssten die Busse gleich mal vorbeifahren.
Genau, aus unserer Sicht war das so, Benedikt. Genau, aus unserer Sicht war das da so, die Jungs sind bei uns eingestiegen. Wir sind dann vor die Busse gefahren, vor die Brücke. Dann waren wir an der Position, wo wir dann passend auf euch gewartet haben. Jamie hat dann die Busse gesehen, ist mit der Drohne aufgestiegen. Und ihr habt einfach hinter uns angehalten. Da hatten wir sehr viele große Fragezeichen.
Ja, für uns war das weniger ein Fragezeichen. Das ist ja so ein Perspektivwechsel, ist ja manchmal ganz nett. Ist ja cool, dass wir das auch machen können jetzt. Weil der eine sieht es ja aus der Frontperspektive und wir sehen es ja aus der Perspektive aus dem einen Bus. Da gab es ja noch einen anderen Bus. Und das ist ja das Schwierige, wenn 3 Fahrzeuge miteinander kommunizieren, dann und das nicht alles rund läuft, dann wird es schwierig. Und wir sind ja da wohlwissend illegalerweise angehalten, um dann eben sauber reinzufahren. Den Brückenshot müsst ihr euch nachher angucken. Also das ist ein Meisterwerk vom Jamie, Nico und Simon. Also wirklich, anders kann man es nicht sagen. Aber wie gesagt, wenn eben in einem Bus, also in dem ich auch drin saß, vom Chauffeur versprochen wurde, dass es jetzt endlich nach 3 Stunden mal eine Pause gibt, um, ich sage jetzt mal, etwas zu dampfen, ja, kann das für eine oder kann das für eine gewisse Personengruppe natürlich auch sehr wichtig sein, aus deren Sicht, dass es eingehalten wird. Und die hat man quasi im Prinzip sozusagen 3 Stunden ab dem Ledersee eigentlich schon vertröstet. Und dann hat man gesagt, jetzt halten wir an. Und derjenige, der es ihm durchgegeben hatte, wusste aber nicht, dass jetzt der Brückenshot angesagt war. Und das war im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung, diesen Stopp zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Akku von der Drohne, der hat schier aufgegeben. Ja,
ja, der war bei 50% und die Brücke ist relativ lang, das sieht man auch, ja, im Video. Und da war die Drohne schon einmal oben und wir so, oh, was passiert jetzt hier, warum kommen die nicht? Und ja, das war schon...
Und die Sonne ging da gerade weg.
Wir hatten komplett gerade Sonnenuntergang. Das Licht ging auch weg, genau, das, ja, Licht ging auch noch weg, das kam auch noch dazu, aber man sieht es im Video nicht an, im Gegenteil, ich glaube, das, ja, war gut, dass wir die Pause gemacht haben, weil die Lichtstimmung ist, glaube ich, echt schon sehr, sehr
gut gewesen. Also das werdet ihr sehen, die ist brachial, anders kann es nicht sein.
Lustig war aber schon, als wir dann über diese Brücke gefahren sind und wir natürlich wieder gucken mussten, wo halten wir an, wo nehmen wir die Drohne wieder mit? Und die Drohne dann schön fröhlich die Meldung gibt, Akkustand niedrig, fliege wieder zur Startposition zurück. das war schon sehr, sehr schön. Wir saßen da so, wir waren ja irgendwie mit unserem Tag durch, haben uns das so ein bisschen angeguckt von außen und haben es natürlich alle sehr, sehr gut gemeistert, muss man jetzt auch dazu sagen, aber es, ja, war schon spannend.
Ja, der Jan, unser Fahrer, da müssen wir auch noch an der Stelle nochmal sagen, also nochmal danke, mega, an Jan und auch an Geocapture, der hat auch die Nerven bewahrt und hat das mitgemacht, also das war schon sehr gut, ja.
Das heißt, er und der Matthias Mannes, die könnten mal super einen Urlaub brauchen, oder? Da müssen wir mal gucken, ob wir die mal irgendwo einbuchen, die zwei.
Ja.
So einen kleinen Wellness-Ausflug.
Genau.
Ja, genau, planmäßig war Ankunft irgendwie 5:30. Ankunft im Hotel steht ihr 20 Uhr. Das, ja, wurde dann eher so 22 Uhr. Hieß, Benedikt Strahli stand vorne am Hotel. So, ihr habt alle 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, euch frisch zu machen und hier geht's gleich los. Wie kam das, dass ihr dann diese Location im Porridge, wo wir dann Abendessen waren, ausgesucht haben? Und ich muss sagen, vom Alexander Glocker war das eine sehr lustige Idee, uns alle dann in eine blaue Tür durchzuführen.
Nee, hat er ja nicht. Man muss dazu sagen, er hat gesagt, und hier durch diese blaue Tür geht ihr bitte nicht, weil wir wissen nicht, ob ihr wiederkommt. Und das haben alle so interpretiert, ah, da wird wohl irgendwas Besonderes keine hinter sein.
Also es gibt ja bei so einem Event, wenn man das plant, immer ein paar wunde Punkte. Und diesen wunden Punkt, den haben wir sage und schreibe 3 Monate lang bearbeitet. Wir wären eigentlich auf einer Insel gewesen. So, die Insel direkt gegenüber vom Hotel, die gehört eben auch zu der Hotelgruppe. Und wir haben uns dagegen entschieden, nicht aus Kostengründen, sondern aus Logistikgründen, weil wir nicht wussten, wann wir genau ankommen. Das kann man jetzt an der Stelle mal sagen. Und wir wussten nicht, kriegen wir dann auf einen Schlag, weil das wäre eben so gewesen, weil die Schiffe noch nicht verkehrsmäßig gefahren sind, sondern wir hätten quasi ein Schiff dafür mieten müssen. Und das hätte uns dann eben zu einer gewissen Zeit auf die Insel übergesetzt. Und da wäre dann alles vorbereitet gewesen mit Catering vom Hotel und sowas. Also mega cool war so die Idee. Und da haben wir uns dagegen entschieden. Im Nachhinein gesehen war es die wahrscheinlich falsche Entscheidung. Egal, aber wir haben die Entscheidung getroffen und haben gesagt, das machen wir lieber nicht mit der Insel, weil das wird ein ganz heißer Ritt, irgendwie alle jetzt schnell aus dem Hotelzimmer aufs Boot drauf zu kriegen, zu einer Zeit, die wir noch gar nicht wissen. Und haben dann mit dem Hotel lange verhandelt, nebenher noch, ob wir vor dem Hotel das machen dürfen. Da hat uns die Stadt aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist relativ restriktiv in Kroatien, zumindest in Porridge. Das wussten wir so nicht, also das haben wir so auch noch nicht erlebt, weil normalerweise kann man einfach eine Genehmigung einholen und dann wollten wir vorne am Kai aufbauen, also da wo die Schiffe ankern, aber haben wir keine Genehmigung bekommen, auch nicht durch den Steinbruchbesitzer, wo wir dachten, ah, der hat bestimmt eine super Beziehung oder eben quasi eins der größten Hotelgruppen, die Valama, dass die das irgendwie hinbekommen, aber die haben es auch nicht hinbekommen und mit dem Auto durften wir auch nicht reinfahren. Da haben wir dann auch noch einen Trick angewendet, um das hinzubekommen, dass wir da zumindest unseren Caterer da durchkriegen. Ja, und jetzt kommt eigentlich eine witzige und verrückte Geschichte, weil du das gerade mit der blauen Türe erzählt hast. Mhm. Also eigentlich hätte das da alles schon irgendwie aufgebaut sein sollen, da war ja aber nichts aufgebaut. Und wir haben dem Caterer auch nicht rechtzeitig Bescheid gegeben, dass er, also wir hatten gesagt, bleib auf Stay Off. Wir sagen dir Bescheid, wenn du losfahren kannst, weil der hat eine Dreiviertelstunde Anfahrt. Und wir haben dann irgendwie im jugendlichen Leichtsinn vergessen. Und so kam dann halt auch die Situation, dass es dann irgendwie ein bisschen interessant war an der Stelle, weil ja nichts war und die Gäste dann dort ankamen. Ja. Und diesen Platz haben wir in der Tat auch vorher noch nie gesehen, selber, also nur über über Google Maps. Und mit denjenigen, wo wir das ausgemacht haben, diesen Platz zu mieten, ja, von diesem Café, Diskothek oder was auch immer das ist, war uns das auch nicht immer in der Kommunikation nicht immer einfach. Also da hat man immer so 2-3 Wochen auf Rückmeldung gewartet, manchmal auch gar keine bekommen. Also wir waren da ganz schön unter Strom.
Hast du das ja mitbekommen? Also du hast das mitbekommen, wo alle rausgegangen sind, ja? Aber warst du auch mit da drin? Ich glaube nicht, ne?
Nee.
Also die Situation war so. Wir gingen halt alle rein, weil wir dachten, geile Party. Die Location drin sah auch ganz geil aus. Aber irgendwie diese 4 Menschen, die da am Tresen standen, hatten sehr große Augen und wenig Motivation, dass wir irgendwie reinkamen. Wir dachten jetzt, okay, vielleicht sind die hier so drauf. So dachte ich zumindest. Mhm. Aber die sehen ja hier zack, zack, klingel, klingel, Umsatz, ne? Und es dauerte aber irgendwie ziemlich lange, bis dann jemand mal kam und eine Bestellung aufgenommen hatte. Wir dachten, so ein langer Tresen, da fliegen gleich die Gläser über den Tisch und das Essen kommt gleich rein. Und dann haben die angefangen, irgendwo oben beim Ternst Wendeborg Unternehmen Bestellungen aufzunehmen und hatte direkt diesen Kartenlesegerät dabei und hat direkt abkassiert. Und wir dachten so, okay, ist eigentlich eigenartig soweit, bis die erst nochmal gefragt haben, hey, nee, Rechnung geht hier auf Schradi. Und dann gingen so nach und nach Leute raus, wo wir sagten, oh, wir wollen eigentlich jetzt wohl 30 Bier bestellen, aber irgendwie ist das uns jetzt ziemlich unsicher. Also das Risiko einzugehen, das jetzt irgendwie auf Dataflock-Kappe zu bezahlen, eigentlich komisch. Also wir alle raus und ich sag mal so, die Leute fanden es sehr lustig, dass wir alle rauskamen. Und draußen war das Essen dann aufgebaut und auch sehr viele Getränke, also reichlich für alle Speis und Trank.
Da ist keiner hungrig, glaube ich, weggegangen. Also nee. Das ist so, ja.
Aber ich glaube,
es war auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, bei so einer Reise, ich denke, das hören jetzt die Leute, die das hier hören, auch ganz gut. Man kann das gar nicht, glaube ich, alles so, auch wenn man 4-mal vorher hinfährt, du kannst das, glaube ich, gar nicht alles bis ins Detail planen. Und dann zeichnet aber auch sowas so eine Reise auch, weil ich habe jetzt gestern noch bei einem Treffen auch wieder welche getroffen, die mit waren. Und das war auch das Thema. Und es haben sich alle darüber amüsiert, wie lustig dieser Moment einfach war, wo wir in diesen Club da reingegangen sind. Also das ist hängen geblieben, auf jeden Fall.
Ja. Also vielleicht noch was Spannendes, dass ihr noch was zum Lachen habt oder alle, die zuhören. Jetzt im Nachhinein kann man ja drüber lachen. Also der Josch und ich, wir sind im Prinzip, um es vorsichtig auszudrücken, durch die Hölle gegangen. Wir standen ja mit allen dann am Hotel und da waren natürlich mehr Personen eigentlich eingeplant, aber dadurch, dass wir zu spät kamen, hat diese 10-Uhr-Schicht ja gewechselt, die wir genau mitgenommen haben. Ja, deswegen ist ja der Transfer dann auch zum Hotel vom Bus auch ein bisschen schwierig verlaufen. Und das Verrückte eigentlich war an der Stelle, dass eben der Matthias und der Jules angerufen hatten und gesagt haben, wir dürfen eine Location nicht aufbauen. Also das heißt, die Meldung kam, wir wollen da aufbauen. Die haben ja alles von Hand hingeschleppt, weil wir im Auto eben nicht rein durften. Wir mussten entscheiden, darf der Caterer rein oder wir durften nur mit einem Auto rein. Wir mussten das Kennzeichen vorangeben, es war hochkomplex und haben uns entschieden für einen Caterer. Und dann mussten die alles von Hand dahin schleifen in die Altstadt. Und das Verrückte eigentlich an der Stelle war, dass die eben die Meldung bekommen haben, wir dürfen nicht aufbauen. Da mussten wir das erstmal alles klären. Der Josch hat sich da gleich reingehängt wie so ein Tiger. Hat den Typ dann nach dem 10., 15. Mal ans Telefon bekommen. Also es war eigentlich eher ein Wunder, dass er den erreicht hat. Und dann ist das Missverständnis auch aufgeklärt worden. Ja, ihr seid hier in der richtigen Location. Die konnten dann irgendwie aufbauen. Und als der Caterer, also eine ganz verrückte Situation, ihr kamt ja dann raus aus dem Club, also ich kam eben dann mit Josch da an und dann waren da keine Leute, die waren alle weg. Also da standen vielleicht 3 Gäste. Und wir so, sag mal, wo sind die ganzen Leute hin? Haben uns völlig gewundert, warum ist hier niemand? Also es ist gewaltig, was schiefgelaufen, bis ihr dann eben aus dieser blauen Türe da rauskamt und auf einmal stand eine ganze Menschenmasse da. Also wir wussten überhaupt nicht mehr, was los ist und dann habt ihr alle schon irgendwie dann gesehen, ah, cool, da gibt's Getränke. Und dann kam die verrückteste Situation an der ganzen Reise. Der Caterer durfte ja einfahren, das war ja alles tipptopp und stand dann da und sagt, oh, hier sind gar keine Sachen zum Aufstellen, ihr habt gar keinen Porzellan da, also er meinte damit Teller und Besteck. Und das war dann noch eine witzige Unterhaltung, weil dann eben rauskam, ich habe ihm erzählt, was für tolle Sachen in dem Bus alles drin sind, dass wir sogar Porzellan im Bus haben, dass wir sogar Gläser im Bus haben, dass wir sogar Besteck im Bus haben. Und er hat eben gedacht, cool, die haben wir alles da, brauche ich ja gar nicht mitbringen. Ja, und er hat ja eine Dreiviertelstunde Anfahrt gehabt und auch nochmal was Cooles einfach über dieses coole Land, Kroatien. Wir sind in einem zweiten Restaurant, wo wir angewackelt sind, und der Josch und ich haben dann die Hose runtergelassen und gesagt, wir brauchen bitte Teller, der Ruben von der KSV ist auch noch hinterher, und hat dann auch versucht, mit uns das zu regeln. Und dann haben wir wirklich, also es war mega, einen gefunden, der dann gesagt hat, ihr könnt alles von mir haben, ihr könnt Teller haben, Besteck. Und dann als Schwabe fragt man natürlich erstmal, also völlig unpassend in so einer Situation, was kostet denn das alles? Ist halt so in einem drin. Und dann sagt er doch wirklich, wenn wir uns dann alle umarmt, der sagt dann so, hey, gar nichts, man hilft sich hier gegenseitig. Also es war eine total verrückte und geniale Erfahrung. Es war einfach so herzlich und so lieb. Und ich habe gesagt, das kann ja aber nicht sein, dass du jetzt gar nichts dafür willst. Und er sagt dann, nee, ich will da gar nichts dafür. Man hilft sich hier. Und dann haben wir da das ganze Geschirr und Besteck darüber geschleift. Ich weiß gar nicht, ob das die Gäste so mitbekommen haben, da wir irgendwie den Bus ja noch auf dem anderen Parkplatz hatten, musste man irgendwie noch Getränke ranschaffen, da war auch noch nicht alles da. Und haben gedacht, oh, das geht aus, haben dann seinen kompletten Kühlschrank noch leer gekauft. Und der hat uns da mega geholfen. Ich meine, das muss man sich mal reintun. Wir haben von ihm ja kein Catering genommen, und er sagt einfach, ihr könnt ja mal schon 80, 90 Teller haben, Besteck und Gläser. Krass. Also es war völlig verrückt. Also es war einfach nur genial, und das sagt, glaube ich, auch viel über dieses einfach über die Menschen in dem Städtchen aus, ja, also das ist verrückt, also wie gesagt, im Nachhinein gesehen eine total emotionale und tolle Situation auch.
Mitbekommen haben wir das nicht, also die Leute haben, als die Weingläser irgendwann aus waren, aus normalen Gläsern Wein getrunken, das war auch gar nicht das Problem. Aber mitbekommen, finde ich zumindest, hat man das nicht bei den Leuten.
Ja, gut, das war dann aber, ich meine, die meisten, es war ja dann auch ein langer Tag, glaube ich, für viele, und dann war das auch gut. Und ich glaube, am nächsten Morgen war dann auch von vielen so das Feedback, wo man dann draußen in der Sonne saß beim Frühstück und so, ja, jetzt wissen wir, warum wir so lange Bus gefahren sind. Ne? Also das war, weil einfach dieser Moment so cool war. Du sitzt dann einfach in der Sonne an der Adria und hast dann ein tolles Frühstück genossen in netter Gesellschaft. Also zumindest bei uns war das so. Es gab auch welche, die Nacht noch so ein bisschen zum Tag gemacht haben. Schöne Grüße nochmal an Jan. Aber der durfte auch nur an dem Abend. Genau, und wir haben dann uns auf den Weg gemacht und haben dann Podcast-Plätze gesucht. Da hat uns auch der Marco am Vorabend noch schöne Tipps gegeben, wo wir das machen können. Also auch da nochmal vielen Dank dafür, Marco, dass du das gemacht hast. Und ich finde es immer noch total schade, dass wir mit ihm keine Folge aufgenommen haben vor Ort. Das hätten wir echt noch machen müssen. Aber
das müsst ihr unbedingt machen. Also der ist eine ganz tolle Person, hat ja auch bei dem Vordreh für die Podcast-Nummer da mitgemacht, hat er auch alles organisiert mit dem Auto.
Ja, das machen wir auch auf jeden Fall noch, aber vor Ort, das war, also das kommen wir gleich vielleicht noch zu, wir müssen ein bisschen auf die Zeit mal jetzt hier gerade auch achten, aber das ist halt, ich hoffe, ich finde es ganz spannend, wie man diese Hintergründe auch einfach mal sieht. Ich glaube, für alle, die mitfahren, die nicht dabei waren, die ist, glaube ich, auch spannend, mal zu hören, was das eigentlich war. Wir haben dann war der Nachmittag, also der Vormittag quasi für mehr oder weniger zur freien Verfügung. Ihr habt dann noch so ein bisschen Terminswitch gehabt, dass die Führung im Steinbruch auf 1, glaube ich, gelegt wurde, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, so dass man dann auch quasi vom Steinbruch direkt dann auch dann da bleiben konnte und nicht wieder hin und her fahren musste. Das macht ja logistisch dann auch Sinn, weil das war ja auch eine kleine Distanz. Und genau, wir hatten tolle Gespräche auf dem Wasser. Wir haben gelernt, dass es auch an der Adria Ebbe und Flut gibt. Und hatten dann auch noch tolle Gespräche an der Strandbar. Da müsst ihr euch auf jeden Fall, die Folgen kommen natürlich dann hier nach irgendwann auch auf jeden Fall mit Video angucken, weil es sind stellenweise schon sehr lustige, abstruse Szenen im Hintergrund passiert.
Wie viele Leute waren dann bei der Steinbruch-Tour dabei?
Also es waren, glaube ich, 32 oder 34. Ich meine, der Bus war relativ voll. Wir hatten noch ein Stay-Off-Auto, weil eigentlich mehr angemeldet waren. Und dann sind aber noch einige abgesprungen, weil das Wetter natürlich so bombastisch war, die dann gesagt haben, ich habe ja Bock, Boot zu fahren. Das war ja der ursprüngliche Plan, eigentlich so ein bisschen einfach die Leute ein bisschen relaxen zu lassen. Und dann sind, also ich glaube, einige waren hin und her gerissen, haben es dann durchgezogen, die waren aber auch happy. Und einige, wie gesagt, die die haben dann gesagt, nee, also ich lasse mir das Wetter jetzt nicht nehmen. Ich meine, das war ja wirklich verrückt. Also es hätte ja besser gern sein können, das Wetter.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja dann auch so ein Risiko, ne, wenn man sowas plant. Natürlich, wenn es jetzt da geregnet hätte, auch gerade die Abendveranstaltung, wäre auch geil gewesen. Aber so hat es natürlich dann auch, da kommen wir gleich vielleicht noch zu, dann oder können wir jetzt eigentlich auch mit reingehen, weil wir sind ja, ja. dann quasi in den Bus eingestiegen, 16 Uhr, knappe Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde Fahrt, haben wir genutzt für eine Spaßfolge, die wir nochmal so dazwischen gestreut haben.
Wir kamen so rein von wegen, boah, wie cool hier der Bus, wir waren noch gar nicht hier drin.
Ja. Mhm. Ja. Das war eine Überraschung.
Ja. Das haben wir dir angesehen. Du bist ja der erste Gast, den wir dann da vorne interviewt haben. Du warst da nicht drauf vorbereitet.
Wir uns dafür, dass ehrlicherweise, wir nicht da gefallen haben. Ja. Ehrlicherweise hatten wir an dem Tag auch schon, ich glaube, 5 Folgen oder was im Kasten oder 4. Vier. Ja, weiß ich nicht mehr. Und waren auch schon so ein bisschen mit Intros danach einsprechen und irgendwie so 10 Minuten kurz auf dem Zimmer einmal frisch machen. Saßen wir dann da in dem Bus und dachten, boah, bequeme Sitze, eigentlich ganz cool hier. Machen wir das jetzt wirklich? Und dann haben wir natürlich unser Stromaggregat mit dabei gehabt und die Mikros und dann einmal so, ey komm, ziehen wir durch. Einmal nochmal die Motivationsspritze und dann haben wir natürlich direkt mit dir angefangen. und so ein paar, und alle einfach, die in diesem Bus saßen, weil natürlich alle, die mitgefahren sind, weil natürlich ein großer Teil schon im Steinbruch war, aber mit vielen dann einfach mal kurz zu Beweggründe hinterfragt, warum sie dabei sind, was sie bis jetzt erlebt haben, was die Highlights waren. Also auch eine schöne Folge geworden, kommt natürlich jetzt auch hier in dieser Podcast-Reihe. Und dann sind wir halt an diesem Steinbruch angekommen und ich konnte mir tatsächlich vorher, ich habe es natürlich in euren Trailer so ein bisschen gesehen vorher, die der aufgenommen hat, aber so richtig konnte man es nicht vorstellen. Und das war also großer Respekt, was ihr da gemacht habt. Also das war, ich habe gestern noch mit einem gesprochen von der Firma Endeking und der sagte auch, also auf den Videos kommt das gar nicht so rüber, wie das eigentlich vor Ort war. Also zumindest Festival. Auf die man jetzt gesehen hat, die Leute jetzt gefilmt haben, weil es einfach das war einfach perfekt. Also das kann man nicht besser machen.
Ja, das war auch für uns emotional ein wirklich verrückter Moment. Also wie gesagt, man hat es ja nicht oft im Leben, dass man dann emotional sich übergießt, ja. Aber wie gesagt, wo die Busse eingefahren sind, der Pianist und die Geigerin und der DJ das Ding abgezündet haben, Busse fahren unter Tage rein. Also da ist schon selber die Spucke weggeblieben und so weiter. Also das war Wahnsinn auch zu sehen, wie die Freunde, Teilnehmer einfach das würdigen, ja. Das war ein sehr, sehr krasser Moment auch.
Ja, wie oft haben die geprobt, dass sie das so dahin hingespielt haben?
Die haben 2 Stunden vorher geprobt, weil der Pianist, der war ja gar nicht on board und das war ja auch noch ein heißes Eisen, weil der Marco, also wie gesagt, ich meine, ich bin schon gespannt auf seine Folge, der hat das so gefühlt und hat gesagt, wir müssen den Pianist hier mitnehmen, ja. So, und der war so verrückt, man muss dazu sagen, der spielt eigentlich mit dem Einaudi zusammen, ganz bekannter Komponist und Pianist. Und der war so verrückt, das Ding echt mitzumachen. Also das war unbeschreiblich so und hat das dann auf sich genommen, mit uns da mitzufahren. Und das war ganz sicher, ob er überhaupt spielen kann, weil wir mussten ja noch ein Klavier organisieren und in so einem Steinbruch mit Versicherung. Eigentlich wollte man Flügel und es gab aber keinen Flügel. Es gab keinen Technikcheck, aber der Marco, der Verrückte, der hat jetzt mit dem Matthias und Jules, dem das alles organisiert haben, dann noch ein Podest hinbaut. Und der DJ hat uns informiert, die Geigerin kann aber nicht einfach so aus dem FF schon so spielen, was aber dann sich völlig erübrigt hat, weil der Keanu, das muss man dazu sagen, ist eine Ausnahmepersönlichkeit, ein Wunderkind, 25 Jahre, Spielzeit 5 Klavier, ist aber eigentlich Komponist, also der komponiert eigentlich eigene Stücke und der kann alles aus dem Kopf spielen und die haben sich dann irgendwie committed und haben sich auch gefunden, die 2 Musiker, und haben gesagt, sie ziehen das Ding da ab und der Marco, das ist irgendwie alles dirigiert und hat die zusammengebracht und die haben sich dann irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen verliebt, aber im Musiker-Jargon haben sie sich verliebt, weil sie gesehen haben, dass sie beide High-Performer sind und haben dann geprobt. Und ich glaube, so eine halbe Stunde, bevor wir da eingefahren sind, kam dann so der lösliche Anruf von Marco an der Joshua und mich, hey, die Nummer läuft, ich habe die alle zusammengebracht, die ziehen das Ding hier ab, und hat dann Videos geschickt, und da waren wir schon, also wir konnten es gar nicht erwarten, wenn wir dann schon so ein bisschen wussten, was kommt, aber auch das Video hat es nicht so rübergebracht. Also das war dann Wahnsinn, das war Wahnsinn.
Ja, man hat bei ganz vielen Leuten gemerkt, also ich glaube, niemand hatte keine Gänsehaut. Bei vielen hat man auch gemerkt, also ich spreche auch aus eigener Seite, also man hatte auch Pipi in den Augen, ne? Also ja, wo man da saß. Und der Pianist hat auch viel Ludovico Einaudi gespielt. Dazu könnt ihr euch auch nochmal freuen, bei der letzten Folge da mit dem Sebastian Jakob, die wir dann ja vor dem Steinbruch aufgenommen haben, da hört man das auch im Hintergrund. Gott sei Dank können wir das dann auch, müssen wir es nicht irgendwie rausfiltern, weil das ja nicht abgespielt wurde, sondern wirklich live von ihm gespielt wurde.
Ja.
Wahnsinn. Große Klasse.
Ja, aber das war auch dann, die Stimmung, die war dann auch echt so, passt zum Moment, die Sonne ging langsam unter, das Licht war richtig cool, schön ausgeleuchtet von Inlight dann auch stellenweise dann noch.
Mega, ja. Stellen ja, nochmal danke an Inlight.
Und ich glaube, das letzte Interview, was wir aufgenommen haben mit dem Sebastian, also Thomas, ich würde jetzt einfach mal, ohne jetzt hier irgendwem anders nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das war schon so die emotionalste Folge, die wirklich auch nur an diesem Ort entstehen konnte, die wir aufgenommen haben. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Die war schon sehr, sehr deep, oder?
Ja, Benedikt, wir haben uns nachher gewundert. Also wir hatten ja den Plan, dass wir mit Matthias Mannes und mit Marco Seidel vor Ort aufnehmen. Mit Marco hat es einfach nicht geklappt, weil es war sehr heiß gestrickt und er war sehr stark eingebunden. Matthias auch. Deswegen haben wir auch nach der Aufnahme mit dem Sebastian dann gesagt, ey, das lassen wir. Und den Sebastian hatten wir eigentlich auch erst irgendwie eingeplant im Auto. Ja. Und hatten das gar nicht so auf dem Schirm. Es ging schon so im Vorgespräch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und wie sich rausgestellt hat und wie wir nachher da saßen. Es musste einfach so kommen. Also es war genau so, dass es genauso passieren musste, dass wir mit ihm da saßen. Es war eine perfekte Folge.
Ja, und deswegen, also klar, der Marco hatte dann auch, kam zu uns, sagte, er könnte jetzt, aber ehrlicherweise waren wir beide emotional nicht mehr in der Lage, eine Folge aufzunehmen. Das ist einfach so.
Ich glaube, das war in dem Fall auch cool, weil ich weiß nicht, ob ihr das dann noch so mitbekommen habt. Er hat ja um 12 Uhr auf der Standout Kitchen noch eine Kochshow abgezündet. Auch an der Stelle kommt noch ein Video, vielleicht kann man das hier auch mal einblenden. Um es mal auf Schwäbisch zu sagen, da fliegt einem das Blech weg. Also wie gesagt, das war so sein wichtiger Moment. Der ist ja passionierter Koch. Also das ist eigentlich das ist verrückt, was der da macht. Der hat ja auch schon auf einem Bayern-Event für unsere Kunden mal gekocht. Also manchmal frage ich mich, ist er Designer, ist er Gartenplaner, ist er Galabauer oder ist er eigentlich irgendwie so Sternekoch? Inzwischen ist er für mich alles. Also das ist Wahnsinn, das ist eigentlich ein Komponist. Ja, also anders kann man das nicht sagen. Und der hat da volle Kanone abgezündet. Also die Leute standen dann auch drumherum unter Jamie, Nico, die haben Simon eben da gefilmt. Es gibt mega Aufnahmen davon. Also wie gesagt, der war komplett im Tunnel. Ich glaube, der wäre auch nicht ready gewesen für den Podcast. Also wie gesagt, von dem her ist da, glaube ich, alles gut gelaufen. Eine Bitte, wenn ihr den Podcast mit ihm macht, ihr müsst an einen ganz besonderen Ort mit ihm fahren. Irgendwo auf dem Berg oder irgendwas. Und auch mit Matthias. Die zwei haben das echt verdient. Also wie gesagt, das da müsst ihr euch irgendwas Cooles, auch mit Video oder sowas, was einfallen lassen. Vielleicht kann ich mit Jamie mal sprechen, vielleicht können wir dann auch einsetzen. Da müssen wir irgendwas Abgefahrenes machen, sowas Normales. Kann es nicht sein, vielleicht sogar, wenn er kocht mit Matthias zusammen oder sonst irgendwas macht. Also wie gesagt, da muss man was.
Ja, weil Tobi und ich, wir haben natürlich da auch direkt nach der Tour gedacht, ey, wie geil, also viele Leute, die wir auch angesprochen haben und gar nicht eingeplant hatten. Und wir sagten, also da kann man richtig was rausmachen. Also da hatten wir auch schon genauso Gedanken, dass wir dann natürlich vor Ort aufnehmen. Aber dazu, glaube ich, mal in einer anderen Folge mehr, oder Tobi, wenn wir da tiefer da in der Planung drin sind. Um nicht zu vergessen, irgendwie, was gab es denn irgendwie nur noch alles? Also das erste Essen haben wir verpasst. Da gab es irgendwie Käsestulle und irgendwie Schinken oder so, habe ich gesehen.
Du meinst das Mittagessen in Bled oder so?
Im Steinbruch dann.
Oh, das war der Wahnsinn. Vorspeise. Ja, das war ein total verrückter Moment. Also wie gesagt, wir haben ja anderthalb Wochen vorher einen Caterer ausgewechselt. Da war ja alles anders geplant, kann man ja in den in den Reels mal anschauen. Und der Caterer, der hat ja da völlig abgezündet. Das heißt, der hat ja eine verrückte Vorspeise hingelegt. Da gab es, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, weil das habe ich gesagt, dann hat er mich korrigiert, nicht Schinken, sondern, wie heißt das richtig, also so was ganz Edles, was ganz Teures ist.
War sowas wie Serrano schon, also.
Ja, nochmal eine Stufe drüber. Wie gesagt, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, da war er ganz stolz drauf und hat das dann ausgegeben und hat es ja dann live auch runtergeschnitten. Dann haben die da ja Platten aufgefahren, da war ja alles zu spät. Und das Verrückte ist, ich habe dann zu den Leuten gesagt, hey, langsam, da kommt jetzt gleich noch der nächste Gang. Und die so, ey, ich dachte, das ist schon die Hauptspeise und die waren schon bedient. Und dann hat er nochmal aufgefahren, hat er den Nachtisch noch aufgefahren. Also der hat ja komplett abgezündet. Also der war ja. Wahnsinn.
Ja. Ja, das war schon cool. Ja, und dann gab es halt zwei Rückfahrtoptionen, glaube ich. Ne? Einmal um 12 Uhr und einmal um 2 Uhr, glaube ich.
Genau.
Was war es mit dieser Ölverkostung? Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
Ach so, das war ja auch noch.
Genau, also das ist, jetzt kommen so ein bisschen Nähkästchen noch, also die Technikfirma, also die das Licht gemacht hat, Ton und sowas, das abgemischt hat, der eine davon, der Chef, der arbeitet eigentlich standardmäßig im Steinbruch, also der hat da irgendeine Leitungsstelle und das macht er eigentlich so nebenher. Ja, das ist ein Kompagnon Vollzeit, aber er nebenher. Und genauso war es eben auch mit der Musik, also vom DJ, das sind irgendwie auch Spezies wieder von dem. Und Caterer ist auch wieder durch den bekannt. Also wie gesagt, das ist alles so auch von der Steinbruch-Connection so eingeflossen. Und dann kam eben halt die Idee, sagen wir mal, wir könnten doch eigentlich eine Olivenölverkostung machen. Also das ist auch wieder aus dem Affekt raus entstanden, weil wir dieses Olivenöl probiert haben, der Josch und ich und der Ruben. Und boah, cool, wo kommt denn das her? Und er sagt, ja, das ist ja aus dem Steinbruch, das ist der eine, der da im Steinbruch das und das macht. Ja, wie? Ja, mega, das wäre cool für unsere Kunden, wenn die das einfach auch tasten könnten und wenn sie Bock haben, das eben auch kaufen können als Mitbringsel. Und dann haben wir das eben relativ kurzfristig noch eingeschoben und das war ja auch mega, also wie gesagt, die haben ja da auch richtig abgezündet. Und das ist eben, wie gesagt, einer, der halt, ich glaube, so 1000, 2000 Olivenbäume nebenher hat und eigentlich aber hauptberuflich im Steinbruch arbeitet. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Kaffeefahrt-Gag, dass wir sagen, wo können wir da irgendwie noch so einen Typen organisieren, der unseren Kunden was verkaufen kann, sondern wir wollten einfach auch dem Steinbruch, und da sind wir auch wirklich tief dankbar der Firma Carmen, was die da möglich gemacht haben. Also ich meine, wir haben ja verrückte Ideen gehabt und die haben das mitgetragen. Also die sind ja völlig irre, haben ja auch die Bar aus Stein dahin gebaut und die Steine, die haben ja tagelang aufgebaut. Und für uns war es einfach auch wichtig, was zurückzugeben und auch der Identität was zurückzugeben und nicht da mit Freunden, Kunden da reinmarschieren und dann die einfach so links liegen zu lassen. So.
Dieser Tisch von Bewusst Besonders, dieser Kochtisch, diese Otto-Küche, da waren auch sehr, sehr viele Leute am Staunen, wo ich nicht ganz sicher war, war das auch der gleiche Sandstein, der gleiche Kalkstein? Auch aus Kempfernah?
Genau, also das ist ja weder ein Hochtisch noch eine Outdoor-Küche, sondern es ist ja eine Standout-Kitchen. Auch eine witzige Geschichte, müssen wir mal extra machen. Josch kann ja heute leider nicht, weil er zum Glück und coolerweise eine kleine Tochter bekommen hat. Und das ist eigentlich total verrückt, weil in dieser Event-Geschichte ist gemeinsam mit Josch und mir die Standout Kitchen entstanden. Also das war so eine Idee, wo wir gesagt haben, wir sind beide sehr designaffin. Sag mal, die ganzen Outdoor-Küchen, die es da am Markt gibt, die sind doch alle so brachial, die zerstören den Garten, diese ganzen Grills und das Zeugs, das braucht ja kein Mensch. Du brauchst eigentlich nur einen Wasserhahn, du brauchst eigentlich nur eine Teppanyaki-Platte und da kannst du sofort Gemüse grillen oder morgens mal ein Spiegelei machen oder mal ein bisschen Pancakes morgens und dann kannst du mit Freunden einfach drum rumstehen und das Sitzen, entweder Lounge oder halt eigentlich so halb stehen, halb sitzen und Leute zusammenbringen und dann haben wir eben gemeinsam auch noch das Produkt entwickelt mit Jules, Josch und ich und haben gesagt, hey, lass uns da ein cooles Produkt rausbringen und das haben wir dann auch noch so ein bisschen einfließen lassen, ist leider ein bisschen untergangen weil es dann mit dem Olivenöl dann voll stand. Aber wie gesagt, abends, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ihr seht es dann auf dem Video, wo der Marco das Ding noch abgezündet hat.
Also ich war noch so da, Thomas hat den Bus R, glaube ich, genommen, ne?
Ja, ich konnte nicht mehr.
Dann, ja. Du warst emotional bedient.
Und ich hatte einen Allergieschock gekriegt, aber ich weiß nicht warum. Aber anderes Thema, ja.
Stimmt.
Wahrscheinlich eine Stauballergie. Mit dem Steinbruch war es staubig.
Ja, aber das sah Hammer aus. Also ihr müsst euch vorstellen, die das vielleicht jetzt nicht sehen, wir werden es zwar einblenden hier ins Video bei Spotify, aber es war wirklich eine mega flache Arbeitsplatte und man dachte irgendwie, unter der Arbeitsplatte müsste eigentlich die Technik irgendwie verbaut sein. Es war nicht zu sehen. Es war nur der Tischständer, auch sehr, sehr schön gebaut mit dem Metalltischständer drunter. Und alles war in diese Platte eingearbeitet. Ich hatte mich gefragt, wo kommt der Strom jetzt her? War der Stromanschluss in den Füßen eingebaut wahrscheinlich?
Ja, ne? Ja, also der Josh und der Tools, muss man dazu sagen, die sind übrigens ja beide Ingenieure. Das ist total verrückt von der Story. Und der Josh ist ein begnadeter Designer, also das kann man anders gar nicht sagen. Also der kann beides eben Statik zeichnen und designen. Also das ist der Wahnsinn, was der da mit der bewusst besonders Kante da hingezaubert hat. Und vielleicht noch was ganz Verrücktes, es muss aber wirklich unter uns bleiben hier, die den Podcast hören. Wir haben, also wir sind da wirklich wahnsinnig, wir haben uns beide vereinbart, Josh und ich haben gesagt, und Jules, wir werden das Ding nicht einmal vorher anmachen. Also es war noch nie getestet, ja, also wirklich nichts. Wir haben gesagt, wir ziehen das gnadenlos durch. Wir wollen diesen Moment, so wie wir den Moment genossen haben, mit euch gemeinsam da in den Steinbruch reinzufahren. Wir wollen diesen Moment, wenn das erste Mal die Standout Kitchen an den Start geht, und wenn wir baden gehen, egal, aber wir wollen den nicht kaputt machen und haben selber das erste Mal das Ding in Aktion gesehen. Also Wasser, die Teppanyaki-Platte an, ja, und haben gesagt, wir ziehen einfach durch und gucken, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es ein mega Moment. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber das war eine wirklich verrückte Idee, die aufgegangen ist. Aber ich glaube, das hat's für uns zumindest hat es ausgemacht.
Ja, cool. Mega.
Das macht den Moment jetzt noch viel krasser, ja.
Ja. So ein bisschen Zeit im Blick, ne? der nächste Tag war da natürlich irgendwie dann, also die Party war abends legendär, guckt euch die Videos an, da gibt's genug, glaube ich, bei Insta und so weiter zu sehen, war schon lustig, schön, der DJ hat einen richtig guten Job gemacht dann auch noch und dann ging's mit dem Bus zurück und dann morgens halt Frühstück in die stellenweise müden Augen geguckt, aber alle sehr ja, beseelt von dem Moment oder von dem Abend, würde ich sagen. Wir haben dann für uns entschieden, okay, 15 Folgen haben wir. Das war für uns ehrlicherweise schon auch wahnsinnig anstrengend, das Ganze, weil es auch wirklich stellenweise sehr tiefe Gespräche waren. Das hatten wir auch einiges zu verarbeiten, dass wir halt entschieden haben, okay, wir hatten noch 2 Folgen für die Rückfahrt geplant. Aber ich glaube, es war jetzt nicht so bei den geplanten Gästen jetzt nicht so tragisch, dass wir verschieben das, weil ich glaube, die auch alle so ein bisschen beseelt von dem Abend waren und einfach auch so den Tag genießen wollten, noch die Rückfahrt noch vor sich hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir brechen für uns an der Stelle ab, indem wir sagen, wir fahren dann nach Hause. Ihr habt dann auch noch eine bewegte Rückfahrt, quasi es ging so weiter wie auf der Hinfahrt, oder? Kann man das so sagen?
Nee, die Hinfahrt war ja wirklich im Vergleich dazu toll, aber wie gesagt, wir haben eher so eine Autobahn Walk von 3 Stunden hinter uns gebracht, also zumindest ein großer Teil aus den beiden Bussen. Wir standen wirklich 3-3,5 Stunden vor der Grenze. Also es weiß bis heute keiner, was da war, aber das war der Wahnsinn. Und Tjarts und Konsorten, die sind ja dann zu irgendeinem Laden, der dann kurz vor der Grenze dann noch war. Also die sind da wirklich 6-8 Kilometer gewandert. Die haben wir damit eingesammelt. An der Stelle, da standen die in so einem Laden und haben so, glaube ich, Trüffel und so Sachen gekauft. Olivenöl, der war total verrückt. Der hat das echt komplett durchgezogen und hat dann ganz tolle Aufnahmen gemacht von Blumen am Autobahnrand und sowas. Also das war völlig verrückt. Hätte man niemals damit gerechnet. Also wir waren, ich glaube, wir haben vor 4 Stunden vielleicht ja so 170 Kilometer dann nicht mal, also 5 Stunden wahrscheinlich 170 Kilometer hinter uns gebracht. Also es war totaler Wahnsinn.
Ja.
Hatten ja dann noch einen Stopp mit der Polizei nach der Grenze, der uns dann nochmal eine halbe Stunde gekostet hat.
Und 60 Euro oder was war
60
das?
60 Euro, genau. Ja. Ja. Weil ich glaube, der Anhänger, meine ich, der hätte nicht 100 fahren dürfen in diesem Land, also nur in diesem Land, ich glaube Slowenien oder wo das war. Und die Polizei hat es natürlich dann gleich gemeistert, uns da anzuhalten. Und dann ist das Fahrzeug auch noch vermessen worden. Also die haben das komplette Programm noch gefahren, ob die Höhe vom Fahrzeug auch richtig ist. Also es war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Show. Aber war natürlich dann für uns nicht so cool. Oder? Und vor allem halt für die Gäste. Ein ganz krasser, doofer Moment. Aber eigentlich der Autobahnwalk, für die, die das gemacht haben, war es, glaube ich, witzig und cool. Aber ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, heimzufahren. Weil ich glaube auch so von der Stimmungslage, das musste jeder für sich auch so ein bisschen verarbeiten oder die emotionalen Momente. Und ich glaube, da waren auch viele einfach Ruhe haben und das auch schon verarbeiten können.
Wir haben aber noch ein paar lustige Aufnahmen gesehen auf der Rückfahrt. Wir wurden ja immer über WhatsApp und so weiter und Instagram informiert, was ihr da so gemacht habt. Zum Beispiel wurde der Matthias Grasberger, der, glaube ich, nochmal richtig abgefeiert ist in einer Pause. Und so weiter und so fort. Wir waren dann von unserer Fahrt her mit einem Stopp-In, wo waren wir noch? In Kroatien haben wir noch gestoppt.
Slowenien
war das schon. Mittag gegessen. Und waren dann, ich glaube, um 1 Uhr ungefähr, kurz nach 1 morgens in Solingen angekommen bei Tobias.
Wow.
Ich musste zusehen, dass ich dann, weil wir den Jan natürlich dann auch abgelöst haben auf der Fahrt, den DJ-Spieler während der Fahrt, damit Tobias zufrieden ist mit der Musikmischung. Musste gleichzeitig aber auch gucken, dass der Dominik im Hintergrund nicht ganz abdreht, wenn nur Rockmusik läuft. hat dazu geführt, dass Tobias irgendwann sagte, jetzt ist genug Hip-Hop, mach mal bitte Eminem und Snoop Dogg aus. Ich schlaf gleich ein. Ja, und kam dann so in Solingen an, haben wir die beiden abgeliefert. Ich, so motiviert wie ich bin, wollte dann fahren. Jan hat nur mit dem Kopf gestürzt und sagte, was hast du jetzt vor? Hat sich dann wieder aufs Steuer gesetzt. Und
der O-Ton war vom Jan, wenn du auch so bescheuert fährst wie er, fahr ich lieber.
Ja, aber war euer Fahrer jetzt gut, der Jan, oder?
Ja.
Gibt keinen besseren. Traum, oder?
Ja,
ein Träumchen.
Das Auto hat Tobias immer gewarnt, dass er einschlafen
würde. Müde dich.
Der Müdigkeitssensor. Oh. Wobei wir es nicht verstanden haben, warum.
Ja, das ist die Frage, wie das im Mercedes funktioniert, ob das über den Lenkradanschlag oder über eine Kamera funktioniert. Aber wenn natürlich der Tobias so am Lenkrad rumgerüttelt hat oder eben nicht, ja, und dann hat das Ding gesagt, du bist müde wahrscheinlich.
Das kann sein.
Ja, ich war auch müde tatsächlich. Das Auto hatte schon recht, aber ich war jetzt nicht so müde, dass ich gleich einschlafe. Aber gut, ihr wart dann ein bisschen später also 4 Stunden Zeitverzug habe ich dann auch nochmal irgendwie gesehen. Und aber vielleicht, was war denn jetzt so für dich das größte Learning von der Reise?
Also das größte Learning ist, kann man so sagen, eigentlich könnte man sagen, braucht es diesen ganzen Aufwand, ist der überhaupt nötig, kann man das nicht effizienter machen? Aber ich glaube, es ist wie in der Natur. Manchmal ist Effizienz nicht alles. Wenn man an einen Baum denkt, ist das auch nicht wirklich effizient, dass der blüht wie verrückt oder da 1000 Blüten da um sich schart, weil der würde vielleicht auch mit wenigen Blüten klarkommen. Aber letztendlich geht es eben nicht um die Effizienz, sondern es geht um die Sache, dass man das Herz am richtigen Fleck hat, eine Vision hat, eine Idee hat. Eigentlich müsste das Learning sein, man kann das mit einem halben Aufwand das Gleiche erreichen. Aber eigentlich sage ich, ich glaube, ich will es gar nicht rausfinden, ob es so ist. Es macht einfach unheimlich Spaß. Wie gesagt, ob Kroatien für eine Busfahrt dafür das Richtige ist, das in 3 Tage durchzuziehen, das ist, glaube ich, das größte Learning, das eben nicht zu tun. Wenn dann eben, müsste das länger gehen und ich glaube, das würden auch viele mitmachen, aber das ist so, glaube ich, das größte Learning. Aber wie gesagt, viele würden vielleicht sagen, ja, das kann man alles einfacher halten, mit weniger Aufwand betreiben. Ich glaube, das würde zumindest Josh und ich auf keinen Fall mitmachen. Also wir würden schon eher das so sehen, dass wir sagen, ich glaube, wir würden einiges anders machen, aber nicht einfacher. Ja, weil ich glaube, das nur das lässt eben neue Dinge entstehen.
Also was viele so jetzt auch gestern noch in den Gesprächen rauskam, das war einfach so dieses Feedback, so ja, mit der Busfahrt haben wir erst gedacht, oh mein Gott, so lang Bus fahren, aber am Endeffekt war das genau das Richtige, weil ganz viele in Gespräche gekommen sind, sich ausgetauscht haben und einfach auch mal die Zeit da war, sich intensiver auszutauschen. Also das Feedback, glaube ich, und die Stimmung in der Gruppe, klar, es gab mal so 2, 3 Kipppunkte, würde ich vielleicht so von außen sagen, als wir dann abends im Porridge, wo es dann doch schon sehr spät war und bei einigen der Hunger schon relativ groß war, oder halt auch dann auf der Hinfahrt diese Geschichte da vor dem Brückenshot. Aber ansonsten, glaube ich, war das total eine sehr homogene Gruppe, die eigentlich alle total begeistert waren. Da war jetzt keiner, der irgendwie aus der Reihe getanzt ist.
Ja, und was man an der Stelle vielleicht auch noch einbringen muss, weil ja die Frage war, was war das größte Learning? Das größte Learning war, fällt mir jetzt gerade ein, einfach, dass wir so coole Freunde und Kunden haben. Also auch, ich würde jetzt auch euch mal so bezeichnen, als Freunde, dass wenn man zusammen an einem Strang zieht, man echt krasse Sachen erreichen kann. Also wenn man nicht sein eigenes Ego vorne hinstellt und sagt, ich will mein Ding durchziehen, sondern Leute integriert, in der Sache sich einig ist, dann können echt krasse Sachen entstehen und man die Leute auch machen lässt. Und was man eben halt feststellen kann, wenn man so einen Vertrauensvorschuss gibt, kriegt man das auch dahingehend zurück, dass alle auch einfach mitgezogen haben. Also wie gesagt, das waren tolle Erlebnisse auch, wie ihr auch flexibel wart, auch auf Essen verzichtet habt und wie andere einfach mit auch versucht haben, Teller zu tragen oder die Situation gesehen haben, dass wir total am Ende sind. Ja, also wie gesagt, sowohl emotional als auch müdigkeitstechnisch, ja, die einfach gesagt haben, komm, ich helfe geschwind und das kriegen wir hin, komm, setzt euch mal kurz hin oder was. Ah, cool, komm, das können wir so und so lösen. Und nicht die Erwartungshaltung da ist, wir sind jetzt hier Kunde oder wir sind jetzt hier Teilnehmer. Also wie bei einer Mallorca-Reise, dass man dann sagt, also Pauschalreise, dass man sagt, wo ist jetzt mein Trinken, wo ist jetzt mein Essen? Sondern dieses Gemeinschaftliche, und das ist das, wo mich auch so fasziniert an der Branche. Das ist so verrückt und da glaube ich auch dran, dass wenn man da einfach das überträgt und da auch noch mehr zusammenhilft, weniger gegeneinander, dass eigentlich dann völlig coole und krasse Sachen entstehen können und auch die Erfahrung, dass es eben, dass man eben zusammenhilft. So. Und das ist das, was auch passiert ist, also wie gesagt, mit allen Dingen, die vielleicht aus unserer Sicht auch nicht so optimal liefen oder wo wir uns anders vorgestellt haben, aber dass diese ich sage jetzt mal, Crowd einfach da total cool ist, die sagen, ja, das sind wir halt nett am Steg und coole Sachen einfach auch draus machen oder was weiterentwickeln. Also wie gesagt, da sind ja, glaube ich, auch Bootstouren da noch organisiert worden und sowas und andere haben sich in Porridge vergnügt und haben da, sind einkaufen gegangen. Also wie gesagt, so einfach anspruchslos und ja, und das macht dann auch Spaß, sich da so reinzuhängen, weil nicht diese Erwartungshaltung ist und man sagt, da war ein bisschen wenig Fleisch und ein Pärchen Weißwürste war zu wenig oder mein Bier war oben keine Schaumkrone drauf. Das kann ich überhaupt nicht feststellen, sondern eher so, wow, cool. Also es gab sogar Leute im anderen Bus, die dann auf einmal mit bedient haben. Da hat sich eine Bedienung in den Finger geschnitten, die dann einfach hingestanden sind. Ich glaube, die Christine auch und Marco und ich glaube, der Tom, die dann auf einmal mit bedient haben, so und nicht irgendwie gesagt haben, hey, das kann ja nicht sein, ich habe ja hier für die Reise Geld bezahlt, wo ist denn jetzt meine Bedienung, sondern das ist, wenn man das mal auch so ein bisschen in die Welt rausträgt, für mich auch ein wichtiges Thema, dass man diesen Gala-Bauern einfach mehr Wertschätzung gibt, weil es einfach total feine Menschen sind. Also das gibt's, glaube ich, in anderen Berufsgruppen so in der Intensität nicht. Also es sind sehr sehr feine Menschen und das ist eine Chance, das auch entstehen zu lassen und das auch rauszulassen und denen auch die Chance zu geben, also nicht nur zu sagen, hey, sondern denen die Chance auch zu geben, dass sie das auch nach außen tragen können. So. Mhm. Also das ist so das größte Learning. Wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, dann kannst du Bäume einreißen oder Mauern einreißen.
Wie ich dich so kenne oder kennengelernt habe, bist du ja jemand, der sehr viele Ideen immer hat. Jetzt ist natürlich diese Reise, jetzt sind wir heute den 16. Mai, also ist ja auch schon wieder 2 Wochen her. Hast du schon neue Ideen? Natürlich hast du neue Ideen, aber die Frage, ob du darüber reden willst.
Also ich sag mal so, das nächste große Ding ist in der Tat schon geplant, wenn man das überhaupt geplant nennen darf. Das haben wir heute gelernt. Es ist ja ein geplantes Chaos. Obwohl ihr wisst jetzt von dem Überraschungsmoment, ich liebe es ja doch dann, wenn Dinge geplant sind, aber nicht für mich überraschend zumindest. Ja, das nächste Ding ist geplant. Das wird auch in einem anderen Land sein, wird aber nicht weit weg sein und wird komplett anders. Ja, also ich lasse das an der Stelle mal offen. Letztes Mal war es ja ein Bus. Vielleicht fährt man dieses Mal mit Zug, vielleicht mit einem Boot, vielleicht ist es eine Wanderung. Stellt euch auf alles ein. Es wird auf jeden Fall anders und völlig verrückt. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber ihr wisst noch nicht. Also deswegen, es ist auf jeden Fall schon in Planung.
Sehr cool. Wir haben ja immer so eine schöne Abschlussfrage im Podcast.
Genau. Stell dir vor, du hast eine Seite in der DEGA Galabau und wir haben die dir noch nicht gestellt, die Frage. Und das ist natürlich ganz spannend, was du da jetzt der ganzen Branche mitgeben möchtest. Also stell dir vor, auf dieser Doppelseite darfst du einen Herzensspruch, ein Motto von dir, etwas, was du der Branche mitgeben möchtest, draufschreiben in ganz großen Buchstaben und für alle, die das lesen. Mhm.
Also was ich da mitgeben möchte, ist Folgendes an euch Galabauer da draußen. Ihr seid viel, viel mehr wert, als viele über euch denken, als viele vielleicht der Meinung sind, dass es so ist. Und vor allem, wie ihr selber glaubt. Also ihr seid viel, viel mehr wert. Und Wert sollte sich auch in der eigenen Wertschätzung widerspiegeln. Also sprich, schaut, dass ihr diesen Wert, den ihr eben wert seid, auch monetarisiert, also eben auch von eurem Kunde einfordert, sodass die ganze Sache komplett wird. Weil ich das eben spüre, wenn man dann mit Leuten spricht, dass sie gar ihren Wert sehen. Ich sehe ihn oft und sage, wow, was die tolle Sachen machen, was die alles können, was die für eine Leistung abliefern. Also um es auf den Punkt zu bringen, bitte verkauft euch nicht unter Wert, sondern seid es euch selber wert.
Perfekt, schönes Wunderbar. Schlusswort. Also von unserer Seite auch nochmal vielen, vielen Dank, dass das alles so möglich war, dass wir damit mit konnten. Und,
danke an euch.
Hat sehr viel Spaß gemacht, sind tolle Folgen bei rausgekommen. Das ist jetzt sozusagen die Startschussfolge. Klar, mit Dominik haben wir vorgelagert, weil es ja auch Marketing-Thema ist, aber da ging es jetzt weniger um die Reise. Aber bei den anderen merkt ihr das in den Folgen auch. Und genau, könnt ihr euch drauf freuen, jede Woche eine Folge. Ab jetzt geht's los.
Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank auch an der Stelle an euch, dass ihr diese verrückte Experience mitgemacht habt, eure Zeit geopfert habt und euch da so mega cool mit eingebracht habt. Das ist uns sehr, sehr viel wert. Danke dafür.
Danke dir.
Gut, dann.
Gut.
Tschüss.
Tschüss.
Dann, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.